palla tagliata, messa fuori, c'è Pirlo, 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 ancora Pirlo, di tocco, tiro,
gol! Una sassata del capitano, mamma mia, una sassata del capitano, questa volta non l'ha potuto.
Serie Amore, der Italian Fußball Podcast mit Mario Rica und Mario Soike.
Die Serie A ist wieder am Start und damit unterbrechen wir auch wieder unsere Pause. Nach zwei Wochen gibt es endlich wieder Serie Amore für euch auf die Ohren. Mein Name ist Mario Rieker und ich habe Mario Soike mit am Start. Moin.
Moin in den Süden und den Westen.
Richtig, denn wir haben auch mal wieder unseren lieben Francesco mit am Start und wollen da natürlich ein bisschen eine kleine Zwischenbilanz ziehen in Sachen Juve, aber auch ansonsten hat er immer jede Menge Ahnung und vor allem guten Beitrag in Sachen Calcio für uns mitgebracht.
Buongiorno.
Lasst uns wie gewohnt einmal kurz, da hat sich natürlich auch bei ein bisschen was angesammelt in Sachen Community durchfliegen. Ich weiß gar nicht, ob es dazu Fragen gab. Es ist auf jeden Fall gestern, als ich in der Arbeit war, kurz angesprochen worden. Auch von Navid, der das dann gesehen hat, der mich gestern begleitet hat in die heiligen Hallen von The Zone. Warum haben die Spieler und Schiedsrichter so einen roten Strich im Gesicht? Und jetzt habe ich das einem Siebenjährigen versucht zu erklären. Die Aktion Un Rosso alla Violenza ist eine alljährlich wiederkehrende, und wenn ihr die Statistiken in Sachen Gewalt gegen Frauen und Femizide gelesen habt, dann ist das eine, die wahrscheinlich auch täglich ihren Anspruch hatte. Also es ist ein Statement der Serie A und der Spieler gegen Gewalt gegen Frauen. Ich glaube, da kann man sich zum Beispiel auch mal noch den Insta-Beitrag von Martin de Roon dazu durchlesen. Guter Mann, der da auch klare Worte gefunden hat. Genau. Wie kriege ich jetzt den Bogen zu was, zu einer Aktion, die so positiv ist? Es ist ich weiß nicht, Marius, wollen wir das schon hier in der Folge spoilern oder sollen alle bei Insta vorbeischauen?
Ja, wir können ja einfach sagen, also der liebe Tom, dem haben wir schon geschrieben auch, aber trotzdem liebste Grüße an dieser Stelle, und der hat der hat abgeliefert wie kein anderer, ja, könnte man sagen. Ja.
Also es hat ein bisschen gedauert, bis es dann abgeliefert wurde. Also das Paket, das bei mir angekommen ist, war auch ein anderes erst. Und dann habe ich deinen Teil, Marius, dir weitergeschickt. Und es war zittrig, weil Monsieur es nicht geschafft hat, Paketstation zu gehen, ne?
Da hab ich war halt den ganzen Samstag nicht zu Hause, als es da abgegeben wurde, und dann konnte ich Montag erst dahin gehen.
Okay, auf jeden Fall ist es gut angekommen, und was es denn war, was uns der Tom geschickt hat, das seht ihr dann bei Insta-Serie Amore-Podcast. Es war auf jeden Fall, ich habe das Paket aufgemacht, ich konnte es fast nicht glauben und war hin und weg und muss jetzt noch lächeln, wenn ich dran denke. Das war sehr, sehr schön. Ansonsten hat sich der Samu gemeldet. Hey zusammen, erstmal vielen Dank für euren Podcast. Ich höre immer sehr gerne zu. Meine Frage bzw. Bitte an euch, die Roma, die Fiorentina und einige anderen sind schon umgezogen. Wann kommt ihr zu Blue Sky? In der Tat hat inzwischen, Klammer auf, völlig zu Recht, Klammer zu, ein regelrechter Sog eingesetzt. Immer mehr Profivereine, aber auch Fans und generell Menschen aus dem Culture- und Fußballkosmos lassen Elon Musks Hate Speech Höllenloch hinter sich und finden sich bei Blue Sky ein. Für mich persönlich derzeit eine wunderbare, angenehme Plattform, die dezente Twitter 2010-Vibes vermittelt. Der Umgangston ist, Klammer auf, noch, Klammer zu, freundlich. Das kann ich ändern, mein Lieber. Und mittlerweile ist dort auch richtig was los. Wäre schön, wenn ihr euch auch dort folgen könntet. Liebe Grüße. Ich bin da schon, auf jeden Fall. Ich glaube, Samu hat mich auch schon gefunden. Wir hatten auch schon Kontakt. Marius aktuell noch nicht. Wenn sich die Frage auch ein bisschen in die Richtung erstellt, ob wir da jetzt einen Serie Amore-Account machen, muss ich das, glaube ich, gerade erstmal mit Nein beantworten. Ein Podcast-Account, der ist noch ein weiterer, der bespielt werden möchte, fehlt uns gerade die Kraft, würde ich mal sagen. Aber ihr könnt auf jeden Fall den Hashtag Serie Amore penetrieren, weil der ist da noch seltenst vertreten, und dann lese ich da auch mit. Aktuell habe ich bei X auf jeden Fall ist mein Account noch sozusagen vorhanden, der wird aber nicht bespielt und ich habe auch die App selber vom Handy gelöscht, um da jetzt nicht mehr die ganze Zeit reinzugucken, ab und zu einfach beruflich gesehen, um da irgendwie nach irgendwelchen Hashtags zu suchen, auch rund um Spiele werde ich da wahrscheinlich nochmal anzutreffen sein und dann vielleicht auch manchmal kurz das lesen, wenn mir jemand was schreibt, aber ansonsten wird es da von mir kein Output mehr geben. Francesco, bist du eigentlich schon bei Blue Sky?
Ja, schon eine ganze Weile, aber ich bespiele den Account nicht, weil es sich nicht gelohnt hat. Und ich möchte nur kurz an dieser Stelle dran erinnern, ich hatte euch beide, glaube ich, vor geraumer Zeit gefragt, ob ihr einen Code braucht.
Ah, stimmt, ich habe doch den Code sogar von dir bekommen. Ich bin doch wegen dir bei Blue Sky, oder nicht?
Nee, du hattest, glaube ich, einen und Marius wollte, glaube ich, noch keinen damals. Aber ich habe noch welche übrig, Marius. Musst du nur Bescheid sagen.
Aktuell sehe ich mich noch kein weiteres Sozialist. Also ich bespiele meinen Twitter-Account, glaube ich, auch nicht mehr, aber ich sehe mich nicht ein weiteres soziales Netzwerk dazunehmen. Aktuell also FOMO kickt zwar schon ein bisschen, aber noch nicht so krass und ich hoffe, es bleibt auch dabei.
Okay, dann beobachten wir das weiter und vielleicht kickt FOMO irgendwann so hart, dass du doch noch dazukommst. So, dann hat noch Michael was geschrieben. Hallo Jungs, danke für die Behandlung meiner Nachricht. Kurze Anmerkung zur Verlängerung, Nichtverlängerung der auslaufenden Verträge. Marotta hat bei Damian Acerbi, Vegetarian, eine Option ausgehandelt, die Verträge um je 500.000 Abfindung für den Spieler vorzeitig ein Jahr auflösen lassen könnte. Also könnte man mit 1,5 Millionen Euro alle drei Verträge vorzeitig beenden. Ja.
Kurzer Kontext dazu vielleicht. Wir hatten in der letzten Folge eine Frage von Michael bezüglich Kaderplanung und finanzieller Situation bei Inter und so. Mhm. Und haben auch Hörer hat uns einen Kontakt weitergeleitet, mit dem man sich mal darüber im Detail unterhalten könnte. Haben jetzt noch keinen den Kontakt sozusagen aufgegriffen, aber ich könnte mir vorstellen, dass wir das irgendwann nochmal machen.
Jo. Und dann schreibt Michael auch noch, Oakley soll bei den Transferstrategie doch entscheidend mitsprechen wollen und nur mehr Spieler mit Wiederverkaufswert engagieren wollen. Gerüchte gibt's zu Bertola, Biol und Jonathan David. Inzaghi haben sie ja bereits Rodriguez und Hermoso letzten Sommer verwehrt. Ariatovati Gennaro ist ausschließlich wegen der Homegrown-Player-Rolle unter Vertrag, wie Pinsolio bei Juve zum Beispiel. Ja, das stimmt. Wie schätzt ihr das ein? Kommt es nächsten Sommer zum Clash zwischen Inzaghi und den Eigentümern? Oh, das sind aber Probleme von Zukunftsserie Amore, würde ich mal sagen. Aber wir behalten es mal im Hinterkopf. Ansonsten hat Chris noch geschrieben, da bin ich jetzt auch seit langem mal erst wieder gestolpert, hatten wir keine Nachrichten zu, weil soeben neuestes iPhone-Update installiert und endlich kann ich wieder Serie Amore bei Apple Podcast folgen. Ich dachte tatsächlich, mit dem Problem wären wir durch gewesen, ne? Das war mal vor zwei Jahren.
Ja, ich hatte ihm, genau, das hatte ich ihm auch geschrieben und dass wir da seitdem auch nichts mehr weiter gehört haben. Aber also, falls ihr Apple-User seid und das da auch nicht ging und ihr deswegen umgestiegen seid, quasi, vielleicht mit dem neuesten Update dann irgendwie nochmal ausprobieren.
Ich glaube, es ging auch nicht darum, dass man es nicht hören kann, sondern nur das Folgen hat nicht funktioniert, ne?
Ah, okay. Hm. Ja.
Ja. Nun gut. Und ein weiterer Michael hat geschrieben, hallo ihr beiden, der italienische Fußball hat mich mit 10 an der WM 1990 in Italien für sich eingenommen. Nicht aufgrund des tollen Fußballs der Squadra, sondern ausschließlich das Genie von Roberto Baggio. Mein Mount Rushmore sind die Spieler, die der Serie A die Strahlkraft der besten Liga verliehen und das globale Interesse dahin legten. Platini, Van Basten, Maradona, Zidane. Herzliche Grüße aus Zürich. Herzliche Grüße auch in die Schweiz. Da, und damit kommen wir schon vielleicht auch direkt mal, denn
hattest du von Spotify noch was?
Ja, nee, das habe ich mir auf. Ja, ja, das kommt gleich. Keine Sorge.
Na gut.
Da habe ich thematisch für mich sozusagen schon eingeordnet, wo das reinpasst.
Ah, alles klar.
Jetzt passt thematisch nämlich perfekt natürlich das, was die Squadra fabriziert bzw. nicht fabriziert hat in der Länderspielpause, Ligapause, Nations League, dies, das, Bums. Und wir haben ja jetzt neuerdings einen Korrespondenten in Milano. Der liebe Benny hat sich, den habt ihr letztes Mal auch schon gehört, jetzt diesmal in San Siro Italien gegen Frankreich angeguckt. Und da gehen wir doch erstmal rein.
Ciao a tutti, hallo Mario, hallo Marius und auch liebe Grüße aus Mailand an die Serie Amore Community. Hier mein zweites Stadionerlebnis aus Mailand vom Spiel Italien-Frankreich. Wir sind vorm Spiel noch Pizza essen gegangen. Wer von euch auch mal Lust hat, vorm Spiel noch eine Pizza zu essen, ich kann euch sehr die Pizzeria Piz in der Via Torino empfehlen. Die ist nähe Duomo und die ist sehr, sehr gut. Und von dort kommt man auch ganz gut mit der Metro dann zum Stadion. Dadurch, dass die Metro sehr voll war und wir warten mussten, bis wir erst einsteigen konnten, sind wir erst 15 Minuten vor Anpfiff beim Stadion angekommen. Als wir dann vorm Stadion angekommen sind, haben wir echt gemerkt, dass heute das Stadion ausverkauft ist, weil sehr viele Menschen dort waren und bei den Einlässen haben sich sehr lange Schlangen gebildet und wir haben dann auch relativ zügig geschaut, dass wir zu unserem Gate kommen, weil wir eben die Hymne nicht verpassen wollten. Und wir sind dann kurz vor der italienischen Hymne bei unseren Plätzen angekommen und ab diesem Moment war einfach Gänsehautstimmung. Also wird das auf Videos nicht so gut erkennen können, aber wenn 70.000 Menschen Fratelli Italia lautstark mitsingen, dann ist das ein unbeschreibliches Gefühl. Und zum Spiel, also Italien hat das Spiel leider 1-3 verloren. Das 0-1 fiel schon in der zweiten Minute durch Rabiot nach einem Eckball. Dann das 0-2 war ein sehr schöner Freistoß von Digne, den er direkt ins Kreuz geschossen hat. Dann hat Cambiasso den Anschlusstreffer gemacht, was mich als Juve-Fan natürlich freut, dass einer von uns den geschossen hat. Und dann war auch wieder gute Stimmung im Stadion. Also das Publikum dachte wirklich, dass da jetzt noch was gehen kann. Und auch nach der Pause hat es so ausgesehen, als wäre was möglich. Und dann ist leider noch das 1-3 gefallen, wieder durch Rabiot nach einer Ecke. Und also Fazit zum Spiel. Also Außenspieler raus ging bei beiden Mannschaften sehr wenig. Und gegen Ende haben dann auch immer mehr Italiener das Stadion verlassen, weil sie einfach kein Vertrauen mehr in ihre Mannschaft hatten, dass sie das noch drehen können. Und noch ein Funfact an alle Statistikfans. Italien hatte sogar einen höheren Expected Goals Wert mit 0,6 und Frankreich hatte nur einen mit 0,48. Aber wenn man dann eben drei Standardsituationen gut herausspielt, gewinnt man das Spiel auch am Ende. Das war mein Stadionerlebnis. Ich wünsche euch noch alles Gute und nochmal Grüße an die Community. Bis bald.
Ja, inklusive Ausgeh-Tipps mit Pizzeria und so. Das ist doch mal was. Vielen Dank, lieber Benni. Natürlich enttäuschend hinten raus. Bedeutet jetzt auf jeden Fall, dass man dann im Viertelfinale der Nations League gegen Deutschland spielt. Spielort stand jetzt noch unklar, aber es ist in Germania, meine ich, ne?
Na, es gibt Hin- und Rückspiel.
Ach, es gibt Hin- und Rückspiel. Ach, ja, siehst du mal, da bin ich ja wieder top informiert in Sachen UEFA-Wettbewerbe. Dann wird es auf jeden Fall irgendwo ein Serie Amore Community-Treffen geben müssen, finde ich schon fast. Ja.
Haben sich auch schon ein paar, also je nach Ort natürlich, aber ein paar haben sich auf den Aufruf bei Instagram schon interessiert gezeigt. Also wenn da feststeht, dass das in Berlin oder wo auch immer stattfindet oder vielleicht etwas, was zentral ist, weiß nicht, Frankfurt oder so, da können alle hin, dann schreiben wir nochmal einen Aufruf und wenn ihr euch Tickets kauft, dann vernetzen wir euch gerne mit den anderen Community-Mitgliedern.
So machen wir das. Und ich persönlich, ehrlicherweise, nach dem Spiel gegen Belgien war ich doch recht guter Dinge. Jetzt das gegen Frankreich war natürlich ein kleiner Dämpfer. Allerdings ist es ja auch Frankreich, aber im Kontext gesehen, dass Frankreich davor irgendwie nur 0-0 gegen Israel gespielt hatte. Ja, glaube ich, Expected Goals Wert von 10 oder so. Da hat der Keeper abgeliefert von den Israelis. Hatte ich dann schon irgendwie gedacht, ja, ist Heimspiel in San Siro und dann Statement gegen Frankreich von Spalletone. Aber es kam anders. Ben jetzt auch schon angesprochen, ehrlicherweise, da der Expected Goals Wert für Frankreich gar nicht so hoch. Sie haben halt die Standardsituation besser ausgespielt. Und deswegen bin ich selber ein wenig unschlüssig, ob des Stands der Entwicklung der Squadra Azzurra. Wie geht's denn dir damit gerade, Francesco?
Ich bin positiv überrascht von dem Ergebnis, ja, eher negativ überrascht gewesen. Wobei, als ich mir dann die Tore angeguckt habe in den Highlights, hat sich das für mich eigentlich relativ einfach erklärt. Also abgesehen mal davon, dass ausgerechnet Rabiot dann so am Geschehen beteiligt war. Ja, ein Problem sehe ich letztendlich bei dem Thema Körpergröße so ein bisschen. Das war bei den Standards, glaube ich, auch nochmal deutlich zu erkennen. Aber ansonsten mache ich mir da ehrlich gesagt nicht so viele Gedanken. Also ich bin da eigentlich guter Dinge für 2026.
Okay. Ja, lustige Randnotiz war ja auch noch, weil du Rabiot gerade angesprochen hast, dass Locatelli ja eigentlich erst wieder nicht im Kader gewesen wäre und dann aufgrund von personellen Ausfällen noch nachnominiert wurde. Was glaubst du, hat der noch eine Zukunft unter Spalletti oder war das der Notnagel?
Ich hoffe, weil der unter anderem auch die Körpergröße mitbringt, von der ich gerade gesprochen habe. Der ist auch 1,84, 1,86 irgendwie so. Auch wenn er jetzt nicht die entsprechende Kante mit dabei ist, aber physische Präsenz ist schon ein wichtiger Faktor und ich verstehe die Nicht-Nominierung einfach nicht. Also ja, dieses Argument, das er ja dann zur EM hatte, von wegen Locatelli würde zu konservativ spielen, dann frage ich mich, also jetzt gerade auch unter Motta, was soll er denn anders machen?
Ne? Ja, genau. Also ich bin als regelmäßige ZuhörerInnen, habt ihr vielleicht ja auch schon mitbekommen, dass ich inzwischen auch auf jeden Fall den Locatelli-Advokaten hier gebe. So, jedes Mal, wenn es denn so, wenn es geht. Und naja, bei konservativ spielen, glaube ich, muss Spalletti jetzt tatsächlich sich nur das ein oder andere Mal von mir sich aufs Brot spielen lassen, wie er dann gegen die Schweiz aufgelaufen ist. Also ja, aber das ist alter Käse, würde ich sagen. Und dann nehmen wir es so wie Francesco und blicken positiv in die Zukunft und freuen uns dann auf die Spielchen im März. Das ist ja auf jeden Fall dann auch, glaube ich, ein ganz schönes Kräftemessen. Im besten Fall in einem guten Stadion mit viel Serie Amore Community Beteiligung.
Auf die Flügelzange, die er auch an das Tor für Italien fabriziert hat von Di Marco und Cambiasso, freue ich mich auf jeden Fall bei allen kommenden Länderspielen.
Ja, safe. Gehen wir rein in den 13. Spieltag, machen es ein bisschen chronologisch, starten mit dem furiosen Auswärtssieg Inters, der allerdings schon zur Halbzeit auch in der Höhe feststand. 5:0 stand es nach 45 Minuten bei der Partie in Verona. 5 Tore in einer Halbzeit gelang Inter zuvor nur einmal in der Serie A. Am 1. März 64 gegen Samp. Naja, siehst du mal. Und bei Hellas, dass das denen passiert ist, zum zweiten Mal in 4 Wochen. Stimmt, gegen Atalanta war das, ne? Ja.
Naja, genau. Ich habe auch gerade mal geguckt, ob Zanetti schon entlassen ist, aber bisher noch nicht. Also da wird sich wieder, wenn es passieren sollte, die Zeit genommen, die wir auch brauchen. Also es wird nicht vorweg. Ah nee, das ist ja schlechter, wenn es nachher passiert, ne?
Ja.
Also Hellas hat es nicht gelernt. So.
Aber Hellas bekommt doch jetzt einen neuen Investor, habe ich gelesen.
Ah, okay.
Ja, noch ein amerikanisches Unternehmen, was auch
natürlich
immer.
Natürlich.
Da finde ich die Prognose, wenn man dadurch vielleicht mal eine Mannschaft über eine Saison zusammenhalten kann, gar nicht mal so verkehrt.
Ja, ich glaube auch, dass also die Spiele gegen Atalanta und Inter so ein bisschen darüber hinwegtäuschen, dass die Mannschaft, wo sie herkommt und wo sie hingeht und was sie bisher geleistet hat, das entspricht dem nicht so ganz.
Und dann komme ich. Thema Prognose zur Nachricht von Florian. Eingegangen via Spotify. Wird Marius an seiner Prognose festhalten, dass Hellas absteigt, oder schätzt er, nachdem über einem Drittel der Saison absolviert ist, andere Teams als noch schwächer ein? Statement bitte.
Also ich sehe mich mit Lecce und Venezia auf jeden Fall bestätigt. Und ich könnte mir vorstellen, dass zumindest 3, die hinter Hellas stehen, über die gesamte Saison hinweg. Also wenn da vor allem dann auch noch irgendwie wieder der beste Spieler oder Coppola oder so weiter im Winter verkauft wird, dass die dann vorbeirücken mit Genoa, Como und Monza. Und dann ist halt die Frage, Hellas oder Cagliari? Und könnte schon passieren. Trotzdem würde ich es jetzt nicht nach dem 5-0 irgendwie super schwarzmalerisch sehen, wie gesagt.
Naja, du hast sie als Absteiger getippt.
Ja, klar. Aber und ich glaube auch immer noch, dass das gut möglich ist. Ich finde aber, sie haben mich, abgesehen von diesen beiden Spielen, eher positiv überrascht. So.
Na, da windet er sich. Er windet sich. Ja, okay. Komm, dann lass uns das abhaken. Ich hoffe, Florian ist mit dieser Antwort fürs Erste zufrieden. Ich werde das auch auf dem natürlich wieder den gesamten Tabellentipp, wo wir an der einen oder anderen Stelle, glaube ich, richtig lagen, bislang tatsächlich, und an der einen oder anderen Stelle auch Thema Lazio zum Beispiel ordentlich, also muss ich hier Abbitte leisten, daneben. Lass uns weitergehen und zu einem Spiel, das 5 Tore weniger gesehen hat. Ein 0:0 in San Siro. Juve war zu Gast und auch der liebe Benny, den ihr eben vorhin schon gehört habt, hat sich das Ganze angeschaut.
Hallo Mario, hallo Marius und auch hallo an die Serie Amore Community. Hier mein Stadionerlebnis vom Spiel Milan-Juve. Wir sind eine Stunde vor Anpfiff beim Stadion angekommen und sind dann auch direkt zu unseren Plätzen gegangen, weil wir wieder lange Schlangen vor den Eingängen gesehen haben und wir den Anpfiff nicht verpassen wollten. Als wir dann bei den Plätzen angekommen sind, hat sich das Stadion immer mehr gefüllt und wir konnten es kaum erwarten, dieses Topspiel zu sehen. Die Atmosphäre war gut und die Kurve Sud hat die Mannschaft von Beginn an lautstark angefeuert und auch der Juve-Gästesektor war gut besucht. Gegen Ende sind jedoch immer mehr Fans aus dem Stadion gegangen und nach Spielende wurden die Spieler lautstark ausgepfiffen. Wie ihr hören könnt, haben wir uns das Spiel anders vorgestellt. Und jetzt zum Spiel. Vor Beginn habe ich gehofft, dass die 0-0-Serie jetzt endlich gebrochen ist und Tore fallen werden. Allerdings war das leider nicht der Fall. Das Spiel war leider überhaupt nicht schön anzusehen. Beide Mannschaften haben unnötige Fehlpässe gemacht, vor allem im letzten Drittel. Es gab kaum Abschlüsse aufs Tor, vor allem keine nennenswerten. Aus Juves Sicht können die damit eher leben, weil sie einige verletzte Spieler haben und auch mit keinem nominellen Stürmer gespielt haben, weil Vlahovic verletzt ist und auch Milik war noch nicht fit. Allerdings aus Milans Sicht wird es jetzt langsam dünn. Da hat man überhaupt keine Spielidee gesehen. Wie ihr hören könnt, ist jetzt ein Tag her und ich bin immer noch sehr enttäuscht vor dem Spiel. Ich habe mir mein erstes Juve-Spiel anders vorgestellt. Grüße aus Mailand und bis bald.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen, dass vor allem, wenn das erste Spiel des Vereins ist, über den man sich irgendwie sonst am meisten freut oder dessen Fan man ist, dass man sich davon dann so ein bisschen underwhelmed war. Ehrlicherweise, finde ich, konnte man es ergebnistechnisch zumindest fast erwarten. Aber Francesco, auch aus Juves Sicht, was fängt man an mit diesem Punkt bei Milan?
Nicht viel. Aber man ist immer noch ungeschlagen, da kann man noch von zehren.
Ja, pragmatischer Ansatz auf jeden Fall. Ich glaube, aus Sicht der Rossoneri ist es ähnlich. Da hatte Marc geschrieben, erstens hinten ordentlich, vorne katastrophal. Zweitens insgesamt zu wenig gegen dieses ersatzgeschwächte Juve. Vor allem ersatzgeschwächte Juve merken wir uns gleich noch für Francesco. Drittens, Abstand nach oben wird immer größer. Das fehlende Spiel gegen Bologna hilft da auch nicht. Ja. Viertens, wir brauchen jetzt mal eine Serie. Klar, ehrlicherweise. Und natürlich ist, ich weiß nicht, inwiefern das wirklich eine Rolle spielt beim Blick auf die Tabelle. Man weiß ja, dass man das eine Spiel weniger hat. Und ja, das ist... kann es aber verstehen, dass es aus Milans Sicht irgendwie immer so ein bisschen nervig ist. Aber daran würde ich mich nicht so aufhängen. Bei Milan, Marius, finde ich, geht es mir so, ist es eine unfassbare Unkonstanz irgendwie die ganze Zeit. Also ich werde nicht schlau aus dieser Mannschaft bislang.
Also ich finde das zum einen Juve-mäßig mega stark verteidigt hat. Auf der anderen Seite aber auch Milan nicht bei Weitem nicht irgendwie ins letzte Risiko gegangen ist. Und ich glaube, das hat auch die Kurve so gesehen und war entsprechend not amused über den Ausgang des Spiels und darüber, dass Di Gregorio, glaube ich, keinen Ball wirklich halten musste. Immerhin, Marc sagt, dass hinten waren sie gut. Auch Leao hat ja schon letzte Woche oder vor 2 Wochen sich unsere oder meine Kritik zu Herzen genommen und hat jetzt auch ordentlich mit nach hinten gearbeitet. aber dafür ging halt vorne fast gar nichts oder es ging gar nichts und ich sehe noch nicht so krass die Entwicklung im Verein oder im Team einfach. Und deswegen ist der Abstand von auch mit, also wenn man jetzt sagt, sie gewinnen das Spiel gegen Bologna, was ja dann irgendwie auch erst im Frühjahr stattfindet, sind es, also wenn man da 3 Punkte draufrechnet, sind es trotzdem 6 bis zu Lazio. Und das ist schon, wenn man sieht, wie konstant die vorne da aktuell alle abliefern, ist das schon eine Ansage. Nun haben sie dann dafür aber auch in den nächsten 4 Spielen Hellas, Empoli und Genua und da könnten die Atalanta, aber ansonsten könnte da die Serie, die geforderte, vielleicht gestartet werden.
Ja, und dir vor allem jetzt in der Champions League eine machbare Aufgabe in Bratislava. Ehrlicherweise ist man da aber auch schon unter Zugzwang würde ich nicht sagen, angesichts des neuen Formats. Ich muss immer wieder die Tabelle mir da erstmal vor Augen holen. Da hat man ja schon 6 Punkte auf dem Konto. Aber da sollten irgendwie 3 weitere eingepreist werden, damit man dann da irgendwie auch schon mal zumindest die Top 24 gesichert hat. Ich glaube, 9 Zähler sollten dafür reichen, dann wäre man zumindest in dieser Playoff-Zwischenrunde. Und ja, das hat ja Benny auch angesprochen, dass da die Fans nicht amused waren. Umgedreht, finde ich, kann man schon auch sagen, also Francesco hat Juve öfter gesehen, ich aber auch schon das ein oder andere Mal in den letzten Wochen. Es ist jetzt nicht so, dass Milan die erste Mannschaft ist, die sich gegen das gut geordnete und die strukturierte Abwehr Juves ein bisschen schwer tut.
Das ist korrekt, ja. Also hinten haben wir jetzt nicht so die Probleme, abgesehen vom Interspiel.
Genau. Wäre das auch, um es mal jetzt irgendwie von Seiten Love Juves aufzuziehen, das, was du als positiv vermerken würdest, so in der Nacht für die erste Zwischenbilanz unter Motta, dass er diese Stabilität, die ja auch schon unter Allegri da war, gut hat mit rüber transformieren können, ohne irgendwie auch das komplett wieder zu verlieren, dass man da ja eh eine Stärke hatte.
Ja, das ist eine positive Überraschung. Die Frage ist nur, in welchem Verhältnis das zum Offensivspiel und den Kosten, die dadurch entstehen, geht. Ne? Also das ist sehr unbalanciert, sagen wir es mal so.
Was glaubst du, woran liegt das? Ist das, weil die Spieler noch zu viel nachdenken müssen, über was sie zu tun haben? Oder fehlt da aus Trainer und taktischer Sicht irgendwie die richtige Balance, wie du sie nennst?
Oh, jetzt stichst du natürlich genau das an, wo der, wie hast du es vorhin im Vorgespräch nochmal genannt, Meckerissimo jetzt kommt. Ja, das ist, ich hatte es ja schon mal in einem Kommentar zugeschickt und da hatte sich Christian ja sehr, zumindest, sagen wir mal, teilweise versucht gegen zu argumentieren, ist ein Rumpfkader, vorne vor allem. Und vorne passt das auch einfach nicht zusammen. Also Cope Miners ist für mich, also ich finde ihn ein super Spieler und die Verpflichtung auch wunderbar. Nur das ist für mich keiner, den du da in einem 4-2-3-1 auf die 10 setzt. Dafür hat er dann zu wenig Platz, weil er keinen, ja, für mich zumindest auch keinen so mega kreativer Dribbler ist, der sich dann die Räume dadurch dann verschafft, sondern der eben so als halber Zehner, Achter bisschen Platz so vor sich bekommt, Raum und da dann beispielsweise auch mal aus der Distanz besser abziehen kann. Und da stehen die komplette Reihe vorne letztendlich, das hat man in so Spielen wie gegen Empoli beispielsweise gesehen, die tief stehen, die stehen zu weit vorne und die Plätze werden einfach zu eng. Und deswegen ist dann Conceição so ein unglaublich positiver Beitrag, weil der es dann nämlich tatsächlich mal schafft, sich im 1:1 da durchzuwuseln und entweder mal abzuziehen oder dann halt versucht aufzulegen. Und deswegen kommt auch Vlahovic da vorne nicht richtig durch. Ne? Also der steht zu hoch und für das, was er dann spielen soll, nämlich diesen spielmachenden Neuner, so wie Sixe letzte Saison, das ist halt nicht so sein Ding. Und dann stehen die sich im Zweifelsfall gerade mitten im Zentrum auf den Füßen und auf den Außen, ja, fehlt es dann halt dann nochmal, also abgesehen von Conceição. Ne? Bangula war ein schöner, positiver Start in die Saison. Der kommt jetzt irgendwie nicht zum Zug. Den würde ich mir halt öfter wünschen, damit er so ein bisschen auch Unberechenbarkeit reinbringt, weil ich finde, Mottas Spiel ist mitunter unglaublich berechenbar. Wenn die Maschine läuft, dann läuft sie. Und das ist das Positive. Dann geht es dann wieder erstmal nach hinten, Aufbau, und dann kommt die nächste Angriffswelle. Aber die stoppt dann letztendlich dann ab einem gewissen Punkt immer, weil da die Kreativität einfach fehlt. Und ja, Nico Gonzalez ist dafür auch nicht der Typ. Der braucht eigentlich auch Platz auf außen, und abgesehen von seiner Verletzungsanfälligkeit. Und wen haben wir denn dann sonst noch überhaupt noch übrig? Ja, Milik fällt ja aus, Ewigkeiten, ob der nochmal zurückkommt überhaupt. Ja, und dann wird schon sehr, sehr dünn einfach, ne? Also auf der 10 ist hinter Koopmeiners da kein richtiger Ersatz. Und ach so, Yildiz, ja, natürlich, ja, der könnte das spielen, aber der wird dann lieber auf die Außen gesetzt, wo er dann halt sich dann auch ab und zu mal durchsetzt, technisch und so. Aber die Anforderungen ihm da so seiner Stärken teilweise berauben, finde ich zumindest. Und ja, dann stehst du hinten halt gut, wenn du halt gesunde Spieler noch hast, jetzt nach dem Kabal-Ausfall noch. Und das war's dann. Also deswegen diese vielen Unentschieden, oftmals 0-0, aber dann hinten eben die weiße Weste.
Ja, also bei Yildiz ist es auch so, ich finde, der hatte schon den einen oder anderen, ich nenne es mal Kvaratskhelia-Moment. Ne? Also wo dann die Gegner sich auch drauf eingestellt haben und der irgendwo den Ball aufnimmt mit der gegnerischen Hälfte, antribbelt, zweiter Spieler kommt zum Unterstützen dazu und du kannst mit zugucken, wie er sehenden Auges in eine Wand läuft und der Angriff dann dadurch scheitert. Ich bin insofern auch bei dir, was den Rumpfkader offensiv angeht, ich habe jetzt auch ein paar Spiele in Erinnerung, wo dann auf einmal Wehr eingewechselt wird als Stürmer, wo ich ihn halt auch nicht sehe, beziehungsweise dass er dann auch komplett die ganze Spieldynamik Juves verändert, weil er dadurch überhaupt, er ist kein Wandspieler. Und ja, ich finde, wenn ich mir das auch die Aufstellung gegen Milan angucke, damit, also Thuram hat ja diese Dynamik, McKennie auch und kann auch Box zu Box spielen, aber da finde ich sozusagen die Mischung dann noch gemeinsam mit Locatelli da im Mittelfeld, wird es dann vielleicht doch ein bisschen zu viel Intensität plus, plus Arbeit, als dass da dann noch irgendwie ein Kreativfaktor wäre. Also ich finde, da hat zum Beispiel zuletzt immer Fagioli wahnsinnig gut getan, wenn er gespielt hat, den ich da irgendwie bisschen vorne sehe teilweise, glaube ich, gerade von den Spielmacher-Skills her. Aber ja, wenn du dann irgendwie gar keine richtige Neun da vorne hast, dann ist Koopmeiners dann natürlich vollkommen verloren. Es ist so ein bisschen die Frage, Marius, ist das jetzt Allegri 2.0? Nee, soweit, wir können ja nicht die Rolle rückwärts machen.
Nein. Ich glaube, dass Motta da dann auch den nächsten Schritt in seiner Entwicklung als Trainer machen muss und sehen muss, dass, was Francesco gerade angesprochen hat, dass dieses Adaptieren des offensiven Bologna-Systems mit dem Stürmer, der sozusagen der Spielmacher ist, dass das halt aktuell nicht so richtig funktioniert. Müssen wir natürlich sehen, was im Winter dann da entsprechend geht auf dem Transfermarkt, aber dass er vielleicht noch ein bisschen mehr dahin muss, das, was der Kader anbietet, eben auch in seine Taktik mit einfließen zu lassen, anstatt ein taktisches Gerüst zu haben, wo er dann die Spieler sozusagen reinsetzt. Vielleicht ist das auch zu kritisch, ich weiß nicht, aber es ist so ein bisschen was ich jetzt da irgendwie rausgenommen habe von dem, was Francesco gesagt hat. Und natürlich ist es dann auch so, dass wenn es viele Verletzte gibt und aktuell ist das mit Gonzalez, Milik und Vlahovic natürlich auch wirklich extrem, dass dann irgendwann nicht mehr viele Optionen sozusagen überbleiben. Und ich glaube, dass es jetzt gerade gegen Milan halt in erster Linie auch darum ging, dann eben doch stabil zu sein sozusagen und ein bisschen unberechenbar zu sein. Also das hat Christian als als Co-Kommentator dann auch häufiger anklingen lassen, dass das so dieses, wenn du eben keine klare Neun da vorne hast, dass die Innenverteidigung von Milan, die in der Form noch nie zusammengespielt hatte oder zumindest diese Saison noch nicht zusammengespielt hatte, sich darauf nicht so richtig einstellen kann. Nur leider ist das halt nicht gefruchtet in wirklich gefährlichen Situationen. Also mit McKennie und Koopmeiners, dass die versucht haben, dann in die Box zu gehen, aber da ist halt nichts passiert so. Und ja, also er hat ein Experiment gewagt, das in der Offensive halt nicht funktioniert hat jetzt in dem Spiel. Schwer zu sagen.
Andersrum mal aufgezäunt, weil ja auch der Fußball ein Ergebnissport ist, Francesco, das weißt du als Juve-Fan besser als alle anderen. Entschuldigung. Es sind 3 Punkte hinter Platz 2. Also wenn du jetzt mal irgendwie da sonst Lazio und die Fiorentina rausrechnest, wo man jetzt vor der Saison vielleicht die dann nicht mit oben rein geworfen hätte, dann ist man da trotzdem irgendwie fast immer noch auf Augenhöhe ergebnistechnisch mit Inter und Atalanta. Es sind 4 Punkte hinter Napoli. Es ist in der Champions League, klar, da steht jetzt ein sehr schweres Spiel bei Aston Villa an, wobei ich das Gefühl habe, dass die entzaubert sind. Ich gucke gerade mal, oh ja, Mann, wir haben ja 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pflichtspiele nicht mehr gewonnen. Also seit das letzte 3-Punkte-Spiel war das gegen Bologna zu Hause in der Champions League. Aber genau, in der Champions League, finde ich, hat man sich einmal wirklich auch vercoacht und verrotiert gegen Sebastian Hoeneß und den VfB. Dann muss ich sagen, das war für mich auch insofern erschreckend, weil ich es natürlich jedem, der es nicht wissen wollte, vor dem Spiel erzählt habe, wie stark Juve da gerade ist, auch mit irgendwie noch in Erinnerung, wie mit dem Auswärtsauftritt in Leipzig etc. Und dann sind sie halt vom VfB an die Wand gespielt worden. Aber dennoch ist man in der Champions League aktuell mit 7 Punkten auch nur 2 hinter Aston Villa, die auf Rang 8 sind, also in diesem Segment noch, dass dann sich diese Playoff-Zwischenrunde sparen könnte. Also, weißt du, worauf ich hinaus will? Also wenn ich jetzt irgendwie der Sportdirektor wäre oder so und dann nach dem Spiel am Mikrofon stehen würde bei den DAZN-Italien-Kollegen, dann würde ich auch sagen, so ein bisschen per Mertesacker-Style, so, was wollt ihr denn eigentlich jetzt, ne? Also guckt doch mal hin, wenn wir jetzt noch 2 Spiele da gewinnen und in der Liga, glaube ich, ist für Juve das Programm in den nächsten Wochen bis Weihnachten mal vielleicht Bologna ausgeklammert. Man hat ein Auswärtsspiel bei Lecce, man hat dann ein Heimspiel gegen Venezia, empfängt in der Coppa Cagliari, spielt auswärts bei Monza. Also wenn du, und dann hat man nach Heiligabend, noch vor dem Jahreswechsel, ein Heimspiel gegen die Fiorentina, das dann vielleicht nochmal so wieder richtungsweisend sein kann. Aber wenn du da jetzt 3-1-0-Siege in der Liga mitnimmst, dann kann es ja sein, dass du irgendwie über einen Jahreswechsel 2, 3 Punkte hinter Napoli stehst und alles ist gut. Also scheinbar zumindest.
Ja, ergebnistechnisch schon. Die Frage ist natürlich, mit was für einem Gefühl man letztendlich dann in die Rückrunde letztendlich reingeht. Für mich ist wichtig eigentlich, dass man auch mit der Verpflichtung von Motta auch nochmal nach außen hin so ein neues Signal gesetzt hat, damit man eben diese Verjüngungskur, mit der man ja angefangen hat, auch weiterhin durchziehen kann. Na, also muss ja eine gewisse Attraktivität einfach nach außen haben, um dann auch nochmal entsprechende Verstärkungen dann holen zu können. Und Giuntolis Ansage war, man möchte jünger und italienischer werden. Und ich weiß halt nicht, ob das unbedingt mit der Art Fußball, abgesehen von den entsprechenden Nummern auf dem Konto, so stark noch das Argument aktuell ist. Also wenn man so sieht, was mit Conte in Napoli für eine Aufbruchsstimmung herrscht und eine Dynamik und man da jetzt auch schon angeblich, ja, da muss ja Marius mal eben kurz weghören, mit Bonny sich einig ist, den ich mir eigentlich für einen Motta-Fußball sehr, sehr gut vorstellen könnte. War ja schließlich letzte Saison in der CDB.
Ich mache mir da keine Hoffnung, dass der länger als das eine Jahr bleibt. Alles gut.
Okay. Ja, aber der war ja letzte Saison, war der ja Top-Vorbereiter der CDB, wenn ich das richtig im Kopf habe, ne? Und der ist auch irgendwas von 1,87, 1,89 groß, ne? Der wäre also von dem, was er mitbringt und vom Alter her eigentlich der ideale Mann da hinter Vlahovic aktuell für einen Motta-Fußball, aber da ist man, wie gesagt, da ist man von Conte wohl eher inspiriert im Bonny-Lager und so. Und das sehe ich halt gerade so ein bisschen, ja, mit diesem rein ergebnisorientierten Fußball nicht ganz so überzeugend.
Also hast du sozusagen Angst, dass dann die Wintertransferphase eher dazu dafür genutzt wird, so Anfang 30er Spieler für einen schmalen Taler zu holen?
Nee. Nein, um Gottes Willen, so schlimm nun auch wieder nicht. Aber dass man halt bei den, ich will jetzt nicht einfach Top-Talenten sagen, aber ich vielleicht bei den 1A-Lösungen vielleicht ab und zu mal dann eher das Nachsehen hat, ne? Also dass dann halt eben so Kompromisslösungen dann kommen, die auf dem Papier erstmal gut sind und nominell, aber dann nicht zünden oder nicht ganz zünden. Und wenn man, das war ja auch meine Kritik zu Saisonbeginn, was diese Signale angeht, also wenn man dann den Käser dann auch dann so vom Hof jagt in der Art und Weise, ja, weiß ich nicht, wer sich das so ganz gerne antun möchte. Und jetzt gibt's das gleiche Spielchen mit Fagioli, wo, wie man liest und hört, den man irgendwie wegen seines Wettskandals dann extra gehalten hat und Zusagen gemacht hat, dies und das. Und jetzt möchte man ihn dann irgendwie gehen lassen, damit man sich irgendjemand anderen dann holt, während man sich eine Alicia Lehmann für 50 Millionen leistet. weiß ich nicht, ob das so clever letztendlich ist.
Kostet die so viel Gehalt?
Na, ihr Mann halt, ne?
Ach so, ja, okay.
Also, ne, das ist so.
Aber die spielt doch aber auch.
Ich glaube tatsächlich, dass die besser spielt als er.
Ja.
Ja, das ist halt, also das ist so das Ärgerlichste überhaupt, ne? Also diese Douglas-Lewis-Verpflichtung für mehr als 50 Millionen und ja, für die.
Okay.
Und ich kann es immer nur wieder betonen, für die 50 Millionen hätten wir direkt Calafiori aus Bologna holen können. Und dann wird der Bremer, die Bremer Verletzung nicht ganz so schwer wiegen. Und ja, das wäre um so vieles besser einfach. Und solche Transfers befürchte ich dann letztendlich, ne? Also die auf dem Papier erstmal gut aussehen und sich dann nachher dann als verschenkt dann darstellen. Nico Gonzalez ist auch so ein Fall. Also das habt ihr selber in der Vorbereitung dann auch gesagt gehabt, ne? Also ob man den jetzt mit seiner Verletzungshistorie für den Preis holen muss, ist fraglich, ne? Und das meine ich halt, dass dann solche Transfers dann letztlich rauskommen, statt dann eben den, ne?
Als
A-Lösung davor.
Ja, also fühle ich mich gerade bei Nico Gonzalez leider bestätigt. Da war ich irgendwie ein bisschen skeptisch, wie groß der Juves direkt weiterbringt. Und jetzt haben wir halt die Antwort schon parat. Auch wenn er irgendwie wiederkommt und dann gut in der Rückrunde ist, ist das natürlich ein Ausfall, der irgendwie so teils natürlich vorhersehbar war. Und du hast es ja vorhin auch schon angedeutet, selbst wenn er spielt, finde ich, ist er nicht komplett der gute Gamechanger. Ne? Also das ist keiner, wo du sagst, das ist ein sehr guter Fußballer, keine Frage, aber es ist keiner, der sagt so, der macht dich jetzt sofort so viel besser, als viele anderen Teams es sind. Ne? Und worauf wollte ich jetzt hier noch hinaus? Prognosen, ich habe den Faden verloren wegen Nico Gonzalez, weil eigentlich wollte ich noch was anderes sagen. Ja, dann rette ich mich erstmal in der Frage. Und wenn ich jetzt, also wir haben jetzt, glaube ich, schon viele, man kann so zwischen den Zeilen rauslesen, was du dir im Idealfall wünschen würdest. Jetzt, was wäre denn mittelfristig, kurzfristig, also jetzt für die Spiele bis zum Jahreswechsel, das, was du gerne von Juve sehen wollen würdest und dann in die in der Transferphase und darüber hinaus so als kleines für dich gestecktes Saisonziel, damit das alles auch, muss ja nicht tabellarisch sein, sondern gerne auch irgendwie in der Entwicklung beziehungsweise im Selbstverständnis her, genau.
Punktemäßig würde ich erstmal sagen, 10 Punkte. Also gegen die Teams von unten, das müssen einfach Siege sein. Das kann nicht wie. Wobei Empoli performt ja ziemlich gut, ne, unter Aversa. Das ist ja nicht so verkehrt, aber das dann nochmal irgendwie so 0-0, 1-1. Selbst wenn es dann halt unglücklich ist mit einem Strafstoß oder so. Das geht nicht. Und vor allem möchte ich da ein bisschen mehr, einfach dann die Möglichkeit auch sehen, ein bisschen kreativer sich dann auszuleben, taktisch, ne? Also, Kenan Yildiz vorhin noch, guter Punkt. Also, Ware ist ja beispielsweise fürs Milan-Spiel ausgefallen. Aber ich kann mich erinnern, dass es ein Statement von Motta gegeben haben soll, wo es hieß, er könne sich vorstellen, Kenan Yildiz dann halt auch mal als falsche Neun spielen zu lassen. Das wäre beispielsweise mal eine Überlegung wert, wenn dann Nico Gonzalez vielleicht ein bisschen früher schon da ist oder dass man da dann halt eben das System ein bisschen umstellt und sich da variabel zeigt. Das wäre mir wichtig und dann halt eben zu zeigen so, hey, guck, wir sind jetzt, also ich müssen jetzt nicht alle Spiele 3-0, 4-0 oder was auch immer gewinnen, aber da zumindest sich präsentieren mit einer gewissen Souveränität und dann eben dem Selbstverständnis letztendlich, dass man halt da sich auch keinen Kopf drum macht, weil das hat man, finde ich, auch in den, sagen wir mal, in den letzten 15 Minuten dann zwischendurch dann, als dann die Konzentration auch runterging und anscheinend ein bisschen auch die Energie schwand schon am Anfang der Saison, da hat man sich auch immer gerne wieder ein bisschen hängen gelassen. Und das würde ich halt auch gerne abgelegt sehen. Also so ein einfach ein Auftreten, bei dem man sagt so, okay, ey, wir sind vielleicht jetzt nicht so top of the tier aktuell, aber an uns kommt keiner einfach so heile vorbei. Das würde ich mir wünschen. Und dann, wie gesagt, mit den entsprechenden Zeichen dann Richtung Transfermarkt auch dann wieder mit dem Selbstverständnis dann auch zu sagen, ey, beispielsweise jetzt, wenn wir das an Bonny festmachen. Na, du sollst angeblich schon einig sein, aber wir machen dir hier ein ganz klassisch ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst. Ne? So ungefähr. Also dann nochmal zu, dann halt im Zweifelsfall für den Spieler im Hinterkopf zu haben, wenn es dann beim neuen Verein nicht läuft, dass er immer denkt, ach scheiße, hätte ich doch mal das Angebot von Juve angenommen. Na, sowas. Einfach, ja, Souveränität und weniger, sagen wir mal, alte Dame, sondern mehr so alte Matrone wieder, ne? Ein bisschen mehr Habitus und Haltung dann halt drin.
Jetzt weiß ich auch wieder, was ich sagen wollte. Das zahlt ein bisschen darauf ein, so in Sachen Transfers, Kreativität. Ich zieh mal den sehr hinkenden Vergleich, aber es gibt ja auch immer so wieder so Phasen hier in Deutschland beim FC Bayern, wo man sich dann denkt, ja gut, jetzt hast du da 30, 40 Millionen in die Hand genommen, aber das ist doch kein kreativer Transfer. Hast du da einfach mal geguckt, wer bei Transfermarkt irgendwie in dem Segment irgendwie ist, wo, was du dir leisten kannst und dann denkst du, oh, Douglas Lewis, guck mal, der kostet 50 Millionen bei Aston Villa, der hat gut gespielt. So, natürlich läuft das so nicht ab, ne? Aber so ein bisschen übertrieben gesagt, na, da sparen wir uns dann lieber ein paar kreative Sitzungen und Scoutings und holen halt den, in Anführungszeichen, nächstbesten, als da vielleicht nochmal einen Schlenker zu machen. Und bei Bayern gab es ja immer die Phasen, wo dann halt irgendwie, oder jetzt zuletzt hatte Dortmund das, ne? Also gut, dann verbrenne ich halt 50 Millionen und hole irgendwie, weil die jetzt ein gutes Jahr in der Bundesliga hatten, den Spieler vom Konkurrenten. So, das ist jetzt ligenintern nicht der Fall gewesen bei Juve, aber daran, ich glaube, solche Transfers, finde ich, bringen dich halt meistens maximal für die kommenden 12 Monate weiter und dann nicht wirklich. Und wenn nicht mal selbst das eintritt, dann ist es halt wirklich verbranntes Geld. So, und wenn du jetzt einen Spieler dir wünschen dürftest, welcher wäre das? Also abgesehen von Bonny.
Das ist eine sehr gute Frage. Ich nehme mal an, Calafiori ist auch erstmal vom Tisch, ja. Nachdem er jetzt ausnahmsweise mal wieder spielen durfte bei Arsenal. Das ist eine sehr gute Frage. Darüber habe ich mir ehrlich gesagt nicht allzu viel, abgesehen, wie gesagt, von Bonny vielleicht, so viele Gedanken gemacht. Samardzic ist jetzt bei Atalanta. Der war ja halt auch vor der Saison im Gespräch und es ist schwierig. Ich muss ganz ehrlich sagen, so dieses, die dieses konservative Transferfenster von Giuntoli, das hat mir auch selbst so ein bisschen Kreativität genommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Das ja, ist vor allem halt, wenn man vorher ganze Zeit damit argumentiert hat, man muss erstmal Spieler abgeben und Geld generieren, obwohl das jetzt auch nicht unbedingt so viel Geld unbedingt immer war, sehe ich jetzt, ich sehe wenig aktuelle, konkrete Alternativen, die einen auch so richtig nach vorne bringen. Und Conceição wird halt nämlich auch nochmal teuer, den möchte man ja schon direkt fest verpflichten. Da weiß ich gar nicht, ob da so viel machbar unbedingt ist.
Hm. Na, du hast ja wenig Einfluss drauf, deswegen lassen wir, hoffen wir, dass die Kreativität bei Giuntoli ein wenig durchschlägt im Wintertransferfenster, weil ich glaube, tatsächlich offensiv und so, wenn man dann auch in der Champions League weitergeht und noch in der Coppa, dann braucht man da schon noch ein wenig Kadermasse, vor allem auch qualitativ gesehen. Du hast es angesprochen, bei Milik weiß man überhaupt nicht, ob der nochmal spielt und wenn er dann spielt, ob der wirklich noch ein Mehrwert ist. Ja, ich glaube, ich könnte mit Francesco ehrlicherweise über Juve ewig reden, aber wir haben ja auch noch ein paar andere Spielchen auf dem Zettel, zu dem ich irgendwie die ein oder andere Frage natürlich auch an Francesco, aber auch an Marius habe, denn die nächste Partie lautet...
Halt, mir ist gerade einer eingefallen, nachdem ich bei Marius Arbeitgeber noch mal ein bisschen durchgeblättert habe. Der junge Herr Lorenzo Luca, den könnte ich mir auch...
Oh ja.
Der ist zwar... in Anführungsstrichen schon 24, aber den könnte ich mir zumindest da vorne als Ergänzung und als Ersatz für Milik, kann ich mir den schon sehr gut vorstellen.
Ja, ich finde, fällt schon auch noch unter die Kategorie jung und dann auch italienisch, da hätte doch Kollege Giuntoli zumindest ein bisschen was von den eingepreisten Aspekten dann abgedeckt. Nee, tatsächlich, ja gut, das ist guter Name, finde ich. Könnte ich mir auch vorstellen.
Das ist, glaube ich, einer da, wenn sie den holen, dann sagt jeder, ja, das macht irgendwie Sinn. Hat aber dann wiederum aber auch irgendwo ein bisschen diesen BVB-Anstrich, den Mario gerade
ja hat. Aber er ist halt nicht, hat nicht schon zwei Kreuzbandrisse gehabt und so.
Ja,
und
ja,
ist
ja.
Auf die 30 und ja. Ach, Fülle, wer ist er doch zu Milan?
An wen man nicht denken sollte, ist Moise Kean.
Ja. Oh, das ist, aber ich habe es euch doch letzte Mal, als ich bei euch zu Gast sein durfte, habe ich es euch doch gesagt, der Junge braucht Spielzeit und Selbstbewusstsein. Ja, ja. Und genau das kriegt er jetzt bei Paladino und jetzt ist er irgendwie plötzlich wieder der heißeste Scheiß überhaupt, so ungefähr, hinter Retegi.
Ja, kann man natürlich mal das Gedankenspiel aufmachen, was wäre gewesen, wenn Motta zum Beispiel letzte Saison schon Juve trainiert hätte und nicht mehr Allegri.
Ja, dann hätte er aber, glaube ich, auch, also das ist, glaube ich, einfach, dass das Spiel unter Paladino ihm mehr entgegenkommt. Und das, er hatte auch unter Motta, ja, kommen wir gleich noch zu, aber er hatte auch unter Motta, glaube ich, nicht diese Räume bekommen.
Ich hätte übrigens, schon so unterm Radar wieder, komischerweise, aber so ein Wilfried Nyonto für linke Außenposition, damit Yildiz dann vielleicht auch mal in die Mitte gehen kann, den könnte ich mir auch immer noch gut vorstellen. So Nyonto, Yildiz und Conceição.
Ich weiß gar nicht, was der bei Leeds gerade macht.
Verletzt ist er, glaube ich, nicht.
Ja, ich weiß gar nicht.
Ja, doch, hat 2 Tore, 5 Vorlagen in 15 Spielen, spielt immer von Anfang an. Und da ist doch Daniel Farke. Ja, Daniel Farke ist Trainer bei Leeds.
Ja, aber das, wie gesagt, das liest sich doch. Ja.
Also ich würde den auch gerne mal in der Serie A sehen.
Oder? Nyonto, ja. Yildiz, Conceição. So als die Offensivreihe.
Das macht Sinn.
Würde auf jeden Fall gewirbelt werden, würde ich mal sagen. Gewirbelt wurde auch in Parma und zwar von der Mannschaft in den gelben Trikots. Und es war nicht Parma, sondern Atalanta. Das hat mich wahnsinnig gemacht, ne? Mario, wir haben es auch gesprochen. Ne, spielt Parma gegen Atalanta und Parma spielt in Weiß und Atalanta in Gelb. Als ich eingeschaltet habe, da lief das Spiel schon, da musste ich mich kurz mal orientieren. Und erst als ich dann eine Großaufnahme von Pašalić im gelben Trikot gesehen habe, habe ich gecheckt, dass Atalanta gelb ist. Also das war schon irgendwie wild. Keine Ahnung, vielleicht ging es Parma auch so, denn sie haben auf jeden Fall keinen Zugriff auf die Spieler in gelben Trikots bekommen. Und so stand es dann... zur Pause 2-0, Retegi und Ederson mit den Treffern im Anschluss von Matteo Cancellieri und dann Lookman aber eine Viertelstunde vor Schluss mit dem 3:1 Endstand. Der Kollege hat insgesamt 3 Tore erzielt, aber nur 1 davon hat gezählt. Ah ja, und Gasperini ist mal wieder vom Platz geflogen. Das war auch wieder ein Theater da an der Seitenlinie. Also der kriegt ja schon gelb und der kriegt sich gar nicht mehr wieder ein. Ja, mein Gott. Also, und ich glaube, wegen einem belanglosen Foulspiel im Mittelfeld, ja, was ehrlicherweise der Schiri auch, man muss sagen, das war in der Außendarstellung sehr ungünstig, wie er es gemacht hat. Er hat sehr, sehr lang gewartet und dann hat es doch noch gepfiffen, aber wenn du die Zeitlupe angeguckt hast, war das halt natürlich die richtige Entscheidung und das war irgendwie 30 Meter von Gasperini weg und er hat dann sich tierisch drüber aufgeregt, dass der Schiri so spät gepfiffen hat und naja, dann guckt er sich das nächste Spiel halt mal wieder aus der Loge an. Wird ihn vielleicht auch nicht so sehr jucken. Was toll ist tatsächlich, dass Giorgio Scalvini wieder mit am Start ist. Wurde eingewechselt kurz vor Ende. Also kann man sich drauf freuen. Aus Sicht der Konkurrenz natürlich nicht, weil wenn Atalanta jetzt schon so stark ist und jetzt kommt Scalvini zurück, das ist natürlich auch jetzt kein Downgrade in Sachen Kaderbreite und Qualität da hinten. Was gibt's aus Parma-Sicht zu sagen, Marius? Willst du überhaupt was sagen?
Ich sehe auch, also klar war das defensiv gar nicht, aber ich sehe es auch nicht so super dramatisch trotzdem irgendwie, weil Atalanta halt im Moment wirklich super, super hot ist. Neben Fiorentina die geilste Mannschaft der Liga. Kannst du schon verlieren. Kannst du auch 3:1 verlieren. Ist in Ordnung. Mund abwischen und weitermachen.
Darf ich vielleicht kurz noch eine Frage an Marius stellen? Wie sehr schätzt du denn das Fehlen von sowohl Ciccati als auch dann eben Bernabé für das Spiel ein oder für jetzt die nächste Zeit? Ich weiß nicht genau, wie lange Bernabé verletzt ist, aber Ciccati ist ja schon ein ziemlicher Klopper da hinten gewesen, dass der nicht mehr spielen kann und jetzt dann noch Bernabé für die restliche Hinrunde beziehungsweise bis Winter. Wie siehst du da so die Prognose?
Ich guck gerade mal, bis Ende Januar ist aktuell der Stand bei Bernabé und das ist natürlich ein krasser Schlag ins Kontor, denn er ist neben Mann der beste Fußballer bei Parma und halt der so das gesamte, also das Metronom ist, ne, für jeden Angriff und der die Tempoverlagerung bestimmen kann und kannst du im Grunde genommen nicht ersetzen in dem Kader.
Also wärst du für das Rest des Jahres, wärst du halt zufrieden, wenn man da ein bisschen mit nur ein paar Schrammen durchkommt?
Ja, es ist, ich glaube, dass der Kader schon noch, ich muss mal kurz gucken, gegen wen es jetzt, ja gut, Lazio, Inter, Hellas, Roma, das also wird auch nicht einfacher. Dann bin ich damit zufrieden, wenn man mit ein paar Schrauben
durchkommt. Okay, bei dem Schlussprogramm.
Und dann schauen wir mal. Also Esteves und Sohm, das ist eigentlich vom Ding her trotzdem eine für einen Aufsteiger eine sehr solide Doppel-8. Der Cater, der bisher noch überhaupt nicht angekommen ist, aber eigentlich auch dann vielleicht mal sukzessive mehr Spielzeit bekommen sollte, damit das irgendwann nochmal was wird. Und vielleicht auch, also Sohm hat auf der 8, finde ich, weniger Stärken als auf der 10. Also wäre das vielleicht meine bevorzugte Variante, dann im Mittelfeld statt auf, weiß nicht, Hernani oder so zu setzen. Jetzt hat Cancellieri auf der 10 gespielt. Benedicak ist wieder da. Gibt schon Varianten, aber keine ist so stark, als wenn Bernabé dabei wäre. Und der Ausfall von Ciccati, um auf den nochmal zu sprechen zu kommen, der hat ja einen Kreuzbandriss. Das ist natürlich auch super krass. Also ist der beste Innenverteidiger bei Parma, weil der nicht dabei ist, muss Del Prato, der eigentlich Außenverteidiger ist, der Kapitän, der muss innen spielen, weil auf Osorio ist jetzt gerade verletzt und also sowohl der als auch Valenti scheinen jetzt nicht gerade die Option zu sein, wo Pekia sagt, dass die in der Serie A da bestehen können. Leoni ist vielleicht noch ein bisschen jung mit 17 Jahren, der von Sampdoria gekommen ist. Und wenn du die Wahl hast zwischen Ciccati, Barloch und dann eben ja Valenti und in Notinnenverteidigern wie Del Prato und Valeri, dann ist das halt schon auf jeden Fall ein Downgrade, das du auch als Aufsteiger nicht einfach ausgleichen kannst.
Also ich, ehrlicherweise noch ein Take zu Sohm, den habe ich im Länderspiel gesehen und kommentiert bei Spanien, da hat er auch so auf der 10 gespielt, da fand ich ihn ganz ansprechend, ehrlicherweise, eher so ein bisschen vorgezogen, weil er sich dann das ein oder andere Mal in dem Spiel, wo es auch um nichts ging, so ein bisschen getraut hat und Vorwärtsdrang entwickelt hat. Und da hatte er tatsächlich vielleicht auch Qualitäten, auch in Sachen Abschluss etc.
Genau, also der hat in der letzten Saison teilweise, und das ist natürlich jetzt der Niveauunterschied, den will ich jetzt nicht irgendwie bemessen oder so, aber also er hat so eine ähnliche Rolle gespielt wie Bellingham letzte Saison bei Real Madrid, also der dann immer vorne auch in die Box reingegangen ist und da eben genau den Abschluss gesucht hat und da auch in der Serie B richtig, richtig stark war. Und das liegt ihm auf jeden Fall mehr als diese Box-to-Box-Geschichte, wo man sich auch viel defensiv mit einschalten muss. Und ich hoffe, dass das auch in der Serie A jetzt in den nächsten Wochen wieder häufiger der Fall ist.
Ja, und in Sachen Schrammen, weil du das Programm auch angesprochen hast, da kommen ja dann dazwischen auch noch bis Jahreswechsel zwei Heimspiele, einmal gegen Hellas und einmal gegen Monza. Ich würde da tatsächlich einfach mal sagen, das sind dann einfach zwei Spiele, die du auch nicht verlieren darfst. Da musst du jetzt gucken, glaube ich, dass du die nächsten zwei gegen Lazio und Inter, dass die Schrammen nicht zu Fleischwunden werden und auch seelisch so dran gehen, dass man dann irgendwie gegen Hellas da komplett verunsichert auftritt und dann da zumindest die Konkurrenz distanziert oder auf Distanz hält.
Also ist tatsächlich dann so, wenn sie die beiden Spiele gewinnen oder wenn sie daraus 4 Punkte holen, dann geht man mit 16 bis 18 Punkten irgendwie ins neue Jahr und das ist, glaube ich, völlig, völlig in Ordnung.
So richtig in Ordnung war es bei Genoa diese Saison noch nicht, aber dass man dann den Zeitpunkt des Trainerwechsels in die Ligapause legt, und zwar nicht irgendwie an den Anfang, sondern gegen Ende hin, kommt doch schon irgendwie arg komisch daher. Alberto Gilardino ist Geschichte, Patrick Vieira hat übernommen bei den Rossoblu und das erste Spiel war zu Hause direkt mal ein sogenanntes 6-Punkte-Spiel gegen Cagliari. Die Gäste früh durch einen Elfmeter in Führung gegangen. Rasman Marin hat den verwandelt. Dann dreht Genoa aber das Spiel. Ich habe das immer mit einem Auge mal vor Kiel-Mainz mir angeguckt. Stimmung ekstatisch. Rasen war eine Katastrophe, ehrlicherweise. Ich glaube, davor wurde in dem Stadion auch Rugby gespielt. Man hat auch noch so Linien gesehen, ohne da ganz genau zu wissen, ob das Rugby oder vielleicht noch Polo war, weil so sah das teilweise aus, der Rasen. Ehrlicherweise schmeißt man dann zumindest 2 Punkte weg, weil es kurz vor Schluss nochmal einen Elfmeter gibt, den Roberto Piccoli verwandelt ist. Der hat sich dann nicht so gefreut. Natürlich da auch noch Vergangenheit. Und ansonsten war, weil das Thema muss natürlich auch kurz auf den Tisch kommen, Balotelli jetzt bei Genoa, vielleicht haben alle das Zitat gelesen, dass Patrick Vieira ihn, glaube ich, gerne mal an die Wand geklatscht hätte bei Nizza und Balotelli fast mit Fußball aufgehört hätte wegen ihm. Das ist natürlich eine super Konstellation. Dann wurde Balotelli eingewechselt und wir haben das uns 5 Minuten angeguckt und haben uns echt gefragt, was der Punkt ist. Weil Balotelli hat dann links außen gespielt. Also es ist, und er hat keinen einzigen Ballkontakt gehabt, glaube ich, bis das Spiel zu Ende war und ist da so hoch und runter getrabt. Also ja, ich weiß nicht, was ich mit dem CFC da in der Phase jetzt gerade anfangen soll, weil man hätte einfach, glaube ich, den Heinz eintüten müssen. Ähnliche Reaktionen gibt es auch aus der Community von Navon. Der schreibt, ich verstehe ja, dass es echt nicht gut lief, aber Gilardino nach der letzten Saison zu feuern, mit dem Verletzungspech, bin ich voll bei ihm im Übrigen und auch mit dem, ist auch wieder so das Ding, du kannst doch nicht als Verein dem alle Spieler verkaufen und dann zum Trainer sagen, ja, aber jetzt machst du bitte genauso weiter wie letzte Saison. Ja, Navon schreibt auch noch, der Sturm auch echt schlecht besetzt, Balotelli ändert da auch nichts, Pinamonti ist ein durchschnittlicher Serie A Pöhler? Poacher?
Poacher.
Poacher, was ist ein Poacher?
Weiß nicht, so ein englisches Wort für Torjäger oder so? Oder eine bestimmte Spielerform?
Ja, also die ich jetzt aber auch wörtlich übersetzt, eigentlich Wilderer. Also wir würden wahrscheinlich sowas ein bisschen sagen wie Knipser oder so.
Okay. Abstauber. Okay. Ja, wieder was gelernt. Ja, bin ich nicht ganz seiner Meinung. Ekuban ist Meh. Ja, gehe ich mit. Und der Rest sind Jugendspieler wie Tinja, der außerdem schwer verletzt ist. Er hat jetzt zumindest gespielt, aber war bei Marseille ein Riesenflop. Und obwohl er gute Anlagen hat, ist er nicht wirklich torgefährlich. Das unterschreibe ich so in Klammern als Stürmer. Lol, schreibt Navo noch. Ja, das ist so das Ding. Hat man auch in der einen oder anderen Abschlussaktion gesehen. Ja, also Genua muss man, glaube ich, kritisch und mit großer Sorge betrachten, was da jetzt dann in den nächsten Wochen kommt. Cagliari macht da einfach das, was Cagliari macht, nimmt dann doch noch einen Punkt mit, den man sich, glaube ich, den man gut so mitnehmen kann. Bleiben da mit Punkt gleich bei Genua, aber mit Genua. Und wenn man sich beim CFC das anguckt, ist jetzt halt das Programm bis Jahreswechsel ein Auswärtsspiel in Udine, das ist nicht das leichteste. Zu Hause gegen Torino hast du auch noch nicht gewonnen, wage ich, lehne ich mich mal aus dem Fenster mit der Aussage, dann spielst du bei Milan, zu Hause gegen Napoli und dann in Empoli nach dem Jahreswechsel bei Lecce, zu Hause gegen Parma, also da muss es dann irgendwann mal anfangen, ein bisschen Punkte zu regnen, sonst wird es ganz, ganz schwierig, glaube ich.
Ja, und also mein kurzer Take zu, oder mittellanger Take zu Vieira, dass das zum einen hat der auf keiner Trainerstation bisher überzeugt. Also dafür, dass er ja ein wahnsinnig guter Spieler gewesen ist, hat er kein taktisches Genie durchblicken lassen, weder in Nizza noch bei Crystal Palace oder in Straßburg oder wo auch immer. Und das kann eigentlich nur eine Verpflichtung rein nach Name sein und weil er halt verfügbar war irgendwie. Und Susi Campanale hat bei Football Italia einen Kommentar dazu geschrieben und das so ein bisschen in Verbindung gebracht mit den Problemen von den 777 Partners, die ja, glaube ich, in einem Bankrottverfahren oder Insolvenzverfahren sind oder was auch immer und dort einen Käufer suchen vielleicht für Genua und das natürlich ein Name wie Vieira da vielleicht ein bisschen attraktiver klingt als der Name Gilardino für Leute, die sich jetzt nicht mit dem italienischen Fußball auskennen. Okay, aber dann wiederum, wenn man mit dem jetzt, ich sehe da jetzt nicht irgendwie die krasse Trendwende irgendwie erfolgen, weil ich ihn einfach nicht für einen besseren Trainer als Gilardino halte. Und ob man da dann so die Investoren dann begeistern kann, weiß ich irgendwie nicht. Dann kann es natürlich sein, dass Gilardino auch, dass es da Probleme gegeben hat und deswegen, also von seiner Seite aus und dass deswegen dieser merkwürdige Zeitpunkt gewählt wurde, irgendwie 10 Tage in die Länderspielpause hinein oder 8 oder 9, der ja auch im Sommer schon Transfers eingefordert hat, die sie sich dann halt nicht leisten konnten aufgrund der finanziellen Lage der Besitzerfirma. Es kann natürlich sein, dass er jetzt nochmal im Hinblick auf Winter da einiges durchdrücken wollte, was halt einfach nicht ging und man sich dann da geeinigt hat oder so. Vielleicht kommen da dann in den nächsten Wochen nochmal mehr Details irgendwie raus.
Wenn ich dazu kurz noch was anfügen darf, ich habe so ein paar Parallelitäts-Vibes, nennen wir das mal, zu Samp so ein bisschen, was die Gesamtentwicklung angeht, weil eigentlich, ich habe gerade noch mal den Kader mir angeguckt, kann der Kader mehr und mit Gilardino wäre das halt mit einem anderen Selbstverständnis sicherlich eher zu machen, weil man hat ja beispielsweise auch so jemanden wie ein Frentrup einfach noch im Kader, der entwicklungsfähig ist und jetzt schon bereits einen guten Marktwert eigentlich hat, aber da oder die Innenverteidigung mit De Winter, Vasquez und Maturo wäre, also ist für mich absolut konkurrenzfähig erstmal, also zumindest wenn man über dem Strich bleiben will mindestens. Aber da, wie ihr gerade schon die Problematik mit 777 angesprochen hat, ich glaube, da will man wieder zu viel und ist auf der Führungsebene einfach nicht realistisch genug, was den aktuellen Stand einfach mit dem Verein angeht.
Ja, bin ich voll bei dir. Ne? Zu ungeduldig, man hat selber schon ein zu hohes Selbstverständnis. Man hätte irgendwie gerne gehabt, vielleicht, dass es diese Saison ein ähnlicher Tabellenplatz wird oder man nach oben angreift. Aber wie willst du das machen, wenn du halt irgendwie deine besten Spieler abgibst? So. Ja, schwierig. Finde ich schade und vor allem das nochmal unterstrichen, was auch Navona gesagt hat, nach der letzten Saison und dem, was Cilladino für den Verein geleistet hat, finde ich das ein bisschen arg verfrüht und nicht angemessen, die Reaktion. Mal sehen, was da dann im Wintertransferfenster passiert. Ähnliches denke ich mir bei Como, die aktuell eine riesen Verletztenliste haben und die Punkte auch nicht mehr einfahren. Jetzt verliert man zu Hause 0-2 gegen die Fiorentina. Adli und Moise Kean treffen zu allem Überfluss. Holt sich Dorsena noch in der Nachspielzeit eine gelb-rote Karte ab, wird dann auch fehlen. Und bei der Fiorentina ist es der 7. Sieg in Folge in der Liga. Das gab es erst einmal und zwar im April 1960. Und ehrlicherweise in dem Spiel muss man auch wieder unterstreichen, hat sich der, wo ich mir gedacht habe, was wird das denn, De Gea-Transfer tatsächlich ausgezahlt. Der erlebt da seinen dritten oder vierten Frühling. Ich erinnere mich nur an früher an diese Ausschnitte vom englischen Fernsehen, wo es, glaube ich, Roy Keane war, der den jedes Mal irgendwie zerlegt hat. De Gea, kein schlechter Torwart, würde ich mal sagen. Ich überlasse euch die Bühne, falls ihr noch was zu diesem Spiel sagen wollen würdet. Sonst würde ich im Aufgalopp weitermachen.
Ich hätte nur kurz eine Rückfrage bezüglich Fabregas. Ist er nicht Mitbesitzer von Como?
Ich meine, dass er gleichzeitig mit Henri da mit eingestiegen ist, ja. Aber ich weiß nicht, wie die genaue Konstellation da jetzt gerade ist.
Weil es kam mir gerade in den Sinn, wie das dann halt mit einer potenziellen Entlassung bei ihm aussehen würde.
Na gut, wenn es dann im Board, wenn er die einzige Gegenstimme ist und Henri gegen ihn stimmt, dann ich weiß nicht, aber das dann verhindern kann.
Es wäre auf jeden Fall sehr amüsant.
Ja, und sie müssen auch auf jeden Fall hoffen, dass der Sergio Roberto, der fehlt an allen Ecken und Enden, der soll, glaube ich, Anfang Dezember zumindest jetzt irgendwann mal wieder eingreifen können. Und das kommt für Como ein Heimspiel gegen Monza, auswärts bei Venezia. Dann empfängt man die Roma, spielt bei Inter und hat dann am 30. Dezember nochmal Lecce zu Gast. Also das sind in den nächsten 5-3 ganz, ganz wichtige Partien mit dabei für Como und die Fiorentina. Ich glaube, vorhin den einen oder anderen Take schon durchklingen lassen. Um Viola müssen wir uns, glaube ich, dann einfach auch mal in nächster Zeit nochmal ganz ausführlich unterhalten, mein lieber Marius.
Ja, unbedingt gerne.
In der Conference League spielt man gegen Paphos. Da ist es teilweise so lala, aber hat man aktuell auch noch Platz 8 inne. Also, und jetzt da mit dem Heimsieg, dann schickt man sich da, glaube ich, an.
Wenn ich da kurz einen Vergleich ziehen darf.
Na, also, immer.
Variabilität und Kreativität, was Aufstellung und so anbelangt. Also wenn ich mir anschaue, dass Palladino mit Colpani und Bove auf den offensiven Außen spielt, das ist schon, ich will nicht sagen gewagt, aber das ist eine kreative Umwandlung. Also bei Colpani, der hat ja bei Monza letztes Jahr schon so, wie heißt das, halber Zehner da auf ein bisschen zurückgestuft gespielt. Er kann sowas schon eher, aber ein Bove auf eher eine Außenposition zu schieben, das ist schon, also die auch dann funktioniert letztendlich, finde ich schon respektabel.
Ja, ich glaube, ich habe das Spiel nicht gesehen, muss ich gestehen, ich kann mir das aber ganz gut vorstellen, dass der dann eben auch so ein bisschen einrückt und Gosens hat ja auch immer einen gewissen Offensivdrang, wenn er dann hinter ihm steht und das, also kann ich mir taktisch schon ganz gut vorstellen.
Du meinst, dass er dann mehr einrückt und dann Gosens ja, genau. Die Schiene hochzieht. Aber wie gesagt, also das ist kreative Verwendung von jungen, talentierten Spielern, damit die spielen können. Also das ist, das gefällt mir auch aus der Ferne ganz gut, ohne da jetzt so den typischen Raubzug jetzt wieder einzuläuten von Juve gegenüber Florenz.
Ja. Da wäre Comuzzo vielleicht dann der Kandidat, den Juve verpflichten könnte im Sommer.
Ja, wenn wir jetzt nicht einen Aufsteiger wie Savona in dieser Saison hätten, ich hätte einen Kayode, hätte ich auch genommen. Also, so ist es nicht.
Ja, gut, klar.
Torino gegen Monza. Beide Teams beenden eine Niederlagenserie von 3 Partien, die man alle auch ohne eigenen Treffer absolviert hatte und trennen sich schiedlich friedlich mit 1-1. Adam Massina in der 59. mit der Führung für Di Toro und Milan Djuric. Nur 4 Minuten später, dann mit dem 1:1 Endstand. Das ist alles, was ich euch zu dieser Partie mit auf den Weg geben kann.
Mein einziger Take ist, dass ich mich vielleicht bei meinem Tabellentipp ein bisschen zu sehr von den ersten 2-3 Spielen habe blenden lassen bei Torino. Aber das war ja auch eigentlich zu erwarten, wenn man ganz ehrlich ist. Ich wollte halt mal einen raushauen da.
So ein bisschen, ne?
Wer sich nicht mehr erinnert, ich habe sie, glaube ich, auf Platz 5 getippt oder so.
Naja, mal gucken, was der rote Stier da alles noch so sich einfallen lässt.
Bah.
Ist auf jeden Fall aktuell Platz 11 mit 15 Zählern und Monza ist Vorletzter mit 9 Punkten.
Was sagt ihr denn zur Entwicklung von Maldini? Der ist ja auch, ich habe auch da schon gehört, dass Giuntoli sich da wohl erkundigt haben soll.
Boah, ich habe ihn letztens ein paar Mal gesehen, wo er einfach irgendwie 300%ige hat liegen lassen. Also, ich weiß es nicht. Also ich finde jetzt nicht, dass er, das ist schon alles okay von der Entwicklung her, aber das ist jetzt auch keiner, der so ultimativ raussticht. Und das beim Tabellenvorletzten. So, weißt du?
Da wäre ich bei dir. Deswegen wundert mich nämlich dieses große, kolportierte Interesse der, also nicht nur von Juve halt an ihm. Das ist schon ein bisschen überraschend, nachdem man ihn ja quasi vor 1 fast schon geschrieben hat. Wahrscheinlich auch wegen des großen Namens, aber
ja, also ich könnte mir vorstellen, dass das sicherlich der eine oder andere aus den Marketing-Teams da dann sagt, ja, damit, mit dem kann man auf jeden Fall schon den einen oder anderen Deal abschließen oder Follower gewinnen oder sowas. Ich finde, dass er sticht jetzt vielleicht nicht mega raus bei Monza, aber man merkt, finde ich schon, dass das halt in der Mannschaft, die und in dem System, das Nesta spielen lässt, dass das schon der beste Fußballer da ist, deutlich. Und dass Spalletti ihn auch wieder nominiert hat, finde ich, unterstreicht das. Also nicht nur einmal öffentlichkeitswirksam und ihn dann zum Debüt verholfen hat und dann so, dann war es das so ungefähr, sondern dass er schon auch weiter auf ihn setzt. Ob das jetzt, also ich sehe jetzt auch nicht irgendwie die große Karriere als Juve-Stammspieler, aber dann wiederum hätte man das einem Gatti ja auch nicht zugetraut vor 5 Jahren oder so.
Das stimmt.
Wer weiß.
Aber meinst du, er würde auch spielen, wenn Pessina nicht ausfallen würde?
Ja.
Anders bisschen dann wahrscheinlich, ne?
Ja, ja. Die Rolle wäre vielleicht eine andere genau, aber ich glaube schon, dass er trotzdem spielen würde.
Okay.
Dann hat noch ein Verein geschafft, einen neuen Trainer anzustellen, bevor wir aufnehmen. Und das ist die Roma. Claudio Ranieri ist back zum 3. Mal Trainer seines Jugendvereins. Und ja, ehrlicherweise haben wir dazu, weil wir uns auch den Mund schon fusselig geredet haben, glücklicherweise unseren Polyesterprinzen und Roma-Aficionado Markus was einsprechen lassen. Und das dürft ihr euch jetzt mal anhören.
Dilly ding, dilly dong. Claudio Ranieri ist zurück und hat sich von den Friedkins breitschlagen lassen, aus der Rente nochmal zurückzukommen, um seine große Liebe, die Roma, nochmal zu übernehmen, wo er schon jetzt das 3. Mal anheuert. Das letzte Mal hat er, glaube ich, auch während der Saison 2019 übernommen. Ich meine für Eusebio Di Francesco damals. Und wird jetzt also der Nachfolger des von Umfeld und scheinbar auch von der Mannschaft, Auge Gianluca Mancini, nie geliebten oder akzeptierten Ivan Juric übernommen. Wie es heutzutage im Fußball so schön ist, ist der gebürtige Römer, der auch in Rom wohnt, nach London geflogen, um da beim Besitzer zu unterschreiben, um dann zurückzufliegen an seine neue alte Wirkungsstätte. Naja, kann man auch halten, was man will. Aus Roma bzw. aus Friedkin-Sicht ist das, glaube ich, die beste Entscheidung, die man seit Monaten getroffen hat. Das ist eigentlich ein cleverer Schachzug, weil es, glaube ich, der einzige Trainer ist, der nicht das gleiche Schicksal wie Juric erlitten hätte, der ja eigentlich nie eine faire Chance bekommen hatte, nach Daniele De Rossi einer der größten Legenden da zu übernehmen. Das war von vornherein Himmelfahrtskommando und ist auch genau so leider dann zutage getreten. So hast du jetzt natürlich mit Ranieri eine Versöhnung mit den Fans, die ja protestiert haben, die Spiele boykottiert haben, die auch ausgepfiffen haben. Die sind jetzt definitiv wieder an Bord. Du hast das Umfeld beruhigt und was auch nicht ganz unwichtig ist, du hast den Kopf aus der Schlinge gezogen, weil die Friedkins hatten schon sehr viel Druck in einem, man kennt ja Ambiente Roma, da geht es ja eh immer heiß her, aber jetzt nach der Nummer mit De Rossi ging es natürlich, stand der Reaktor kurz vor der Kernschmelze, hat jetzt gerade noch das 73-jährige Kühlwasser gefunden, um da die Wogen ein bisschen zu glätten. Man möge sich nicht vorstellen, was passiert wäre, wenn die Yankees, in Anführungszeichen, jetzt noch einen Vollblinden wie Frank Lampard dahingestellt hätten. Ich glaube, dann wäre der Laden komplett auseinandergeflogen. Was ich auch ganz schlau finde, ist, dass man gleich von Anfang an gesagt hat, dass Ranieri auch über den Sommer hinaus beim Club bleibt. Er bekommt wohl ein Amt im sportlichen Bereich oder mit sportlichem Einfluss, was auch immer das heißen mag. Das ist zumindest dahingehend ein Vorteil, dass die Spieler jetzt ja keine Ausrede haben und sich nicht hängen lassen können, weil nach dem Motto von wegen, ach, ich mache hier so ein bisschen weiter mein Ding, bummel mir die Saison zu Ende und im Sommer ist der alte eh weg und dann schaue ich dann, was weitergeht, können sie jetzt nicht machen, weil sie genau wissen, dass ja, der Claudio, der wird noch ein bisschen, wahrscheinlich noch ein bisschen da bleiben und im Sommer noch ein bisschen was zu sagen haben. Also kannst du nicht damit rechnen, dass du mit deiner Nichtleistung davonkommst, was eine ganz gute Sache ist, weil du damit halt auch dafür sorgst, dass Claudio nicht vom Tag 1 an so ein bisschen als eine lame Duck rüberkommt, was sowieso schwierig wird, weil der Club, die Fans, das Umfeld, alle lieben ihn ja als Legende. Ja, was sowieso besondere Vorzeichen sind, aber ja, wie gesagt, auch die Spieler haben jetzt keine Ausrede, um da irgendwie aus der Nummer wieder rauszukommen. Ranieri war auch relativ deutlich auf seiner ersten Pressekonferenz, hat zum Beispiel gefragt, dass er sich nicht erklären kann, warum Hummels keine Spiele gemacht hat. Wissen wir natürlich auch nicht, wir haben die Trainings nicht gesehen, aber es ist halt schon tot diskutiert, brauchen wir jetzt nicht wieder anfangen. Er hat dann zum Beispiel auch, glaube ich, gesagt über Manu Kone, den die meisten ja aus Gladbach, aus der Bundesliga kennen, der schon ein großes, großes Potenzial hat, der aber halt fit und im Flow sein muss, um da richtig was zu entfalten, was in der Mannschaft natürlich bisher absolut schwierig war. Über den hat Ranieri gesagt, er hätte vielleicht das Potenzial wie N'Golo Kanté, was schon eine absolute Aussage ist und darauf schließen lässt, dass der wahrscheinlich eine wichtige Rolle spielen wird bei der Roma jetzt, sobald der neue Trainer seine ersten Spiele bestreiten darf. Was man jetzt so hört, also ich nehme jetzt hier vor dem Napoli-Spiel noch auf, Hummels ist wohl noch ein bisschen angeschlagen oder erkältet gewesen. Es deutet alles darauf hin, dass der nicht in die erste Elf rutschen kann, weil er noch nicht die Luft hat. Gehe ich mal von aus, also ich würde von ausgehen, dass der eingewechselt wird. Hat unser alter Freund Mancini nochmal Glück gehabt, dass er spielen darf. Mal schauen. Es wird jetzt darauf ankommen, wie der die Mannschaft in die Spur bringt. Er wird es aber, denke ich, ganz gut hinkriegen, weil er jetzt das geschafft hat, was davor, beziehungsweise weil die Friedkins einen Stunt gemacht haben, den sie vorher schon mal gemacht haben, um da nicht für absolute Eskalation noch mehr zu sorgen, haben sie einen People-Pleaser installiert. Das kennen wir doch irgendwo her, ne? Ja, Daniele nach Mu, ne? Ja, klar, römische Schule, klar, gute Idee. Mal schauen, was daraus jetzt wird. Ranieri hat auch damals, hört sich auch gut an, vor einer Woche, anderthalb auf seiner Pressekonferenz auch schon gesagt, dass er sich nicht reinreden lässt in die sportlichen Belange, was ich auch eine wichtige Aussage finde, was bestimmt auch Voraussetzung war dafür, dass er überhaupt nochmal zurückkommt, weil eigentlich hatte er so eine wunderschöne Verabschiedung damals, ich glaube letzte Saison, bei Cagliari am letzten Spieltag nochmal verabschiedet worden. Bei dem Club, wo er als erstes trainiert hat, hat er auch wieder aufgehört, hat mit denen die Klasse gehalten. Das war ja wie gemalt. Also, dass der sich überhaupt nochmal jetzt aus der Rente zurückbequemt, liegt wirklich, glaube ich, daran, dass es halt die Roma war und nicht irgendjemand anders angerufen hat. Jedenfalls nochmal zurückzukommen, sportlicher Bereich. Er hat die volle Entscheidungsgewalt und er wird auch nicht Rücksicht nehmen auf irgendwelche zum Beispiel Klauseln im Vertrag von Paulo Dybala, wo bekannt ist, dass wenn der eine gewisse Anzahl Spiele die Saison macht, der Vertrag sich automatisch um ein Jahr verlängert, der auch natürlich gut dotiert ist. Auf solche Spielchen lässt er sich nicht ein. Er sagt, er stellt die Besten auf, egal was erzählt wird, was auch darauf schließen lassen könnte unter Umständen, dass vielleicht Zalewski weiterhin eine Rolle spielt, auch wenn der Vertrag im Sommer ausläuft. Muss man mal beobachten, inwiefern da vielleicht was passiert oder ob der da vielleicht schon die Planung fürs nächste Jahr vorangetrieben wird und der vielleicht doch einen neuen Vertrag bekommt, muss man mal schauen. Ich würde davon ausgehen, dass Stefan El-Sharawi, den er von früher noch kennt, dass er dem vertrauen wird und er wird auch seinen alten Bekannten Brian Cristante und auf jeden Fall Pellegrini, Cristante werden, denke ich mal, eine sichere Rolle bekommen. Auch wenn die bei den Fans zuletzt jetzt nicht die allerbesten, wohlgelittensten Spieler waren. Aber da müssen wir, wie gesagt, mal schauen. Sir Claudio scheißt sich da nichts, zieht sein Ding durch. Ich denke mal auch, das Publikum wird mitziehen, weil er halt er ist. Und dann müssen wir mal schauen. Es ist auf jeden Fall, wie gesagt, eine gute Idee, die beste seit Monaten, die man in Rom hatte. Die Alternativen wären Allegri gewesen, Juventini, Mancini, Laziali, noch schlimmer. Ja, Also aus der beschissenen Situation haben die Friedkins überraschend viel gemacht, hätte ich nicht gedacht. Jetzt müssen wir mal schauen. Übrigens ist der Name Claudio Ranieri schon vor ein paar Wochen einmal durch Rom gegeistert als Gerücht. Damals ging es aber noch darum, ob eine eventuelle Möglichkeit besteht, dass Daniele De Rossi trotz seines Rauswurfs und dieser absoluten Shitshow, die da abgezogen wurde, vielleicht doch nochmal zurückkommt. Das Gerücht hat sich ja relativ lang gehalten. Und im Zuge dessen gab es auch das Gerücht, dass er gesagt hat, er könnte sich es rein theoretisch vorstellen, aber nur, wenn gleichzeitig Ranieri als technischer Direktor installiert wird. Dass der Name dann bei der Trainersuche lange Zeit gar nicht gefallen ist, ist schon einigermaßen überraschend, aber umso besser, dass das, ja, so ein bisschen, dass man da die Wagenburg zugehalten hat beim Friedkins und dann halt quasi nicht sich auf 1000 Gerüchte eingelassen hat, sondern mit Ranieri wie Kai aus der Kiste kam und gesagt hat, so, hier ist unser neuer Trainer, jetzt wollen wir mal schauen. Ja, Sonntagabend geht's zum Derby del Sole in Neapel ohne Fans. Schauen wir mal, was da passiert. Da werden die Jungs dann sicherlich dann das ein oder andere Wort drüber verlieren. Ich gehe davon aus, dass die Roma das erste Spiel nicht gewinnt, was auch an Napoli liegt natürlich, aber schauen wir mal, was aus der Situation noch wird. Ich wünsche euch noch ganz viel Spaß mit der Sendung und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
Ja, ihr habt's gehört. Er hat es aufgenommen vor dem Debüt an der Seitenlinie oder der Rückkehr an der Seitenlinie, besser gesagt. Und er hatte recht, die Roma hat nicht nur ihr erstes Spiel nicht gewonnen, aber sie hat es sogar verloren. Napoli gewinnt dank eines Treffers von Romelu Lukaku in der 53. Minute das Spielchen. Und zu Ranieri, ehrlicherweise habe ich jetzt keinen weiteren Take. Francesco, kannst du verstehen, warum er sich das nochmal antut?
Ich wollte jetzt erstmal euch eine Vorlage geben, falls ihr am Donnerstag wieder bei Max seid in der Ligatour. Um dann halt so einen typischen Bundesliga-Vergleich zu bringen. Ranieri, der italienische Friedhelm Funkel. Ja. ja, ich war auch sehr überrascht, nachdem ja sich scheinbar medial erstmal alle einig waren, dass es Mancini wird. Und dass Claudio es nochmal macht, das ist respektabel. Ich weiß jetzt nicht, für wie lange er eingeplant ist. Wahrscheinlich auch erstmal nur bis zum Saisonende. Ich find's, ich find's gut. Also jetzt rein so vom neutralen Beobachten her. Und ich habe jetzt nur die Zusammenfassung vom Spiel gesehen, aber ich fand, das sah schon deutlich besser aus einfach. Ne? Also nicht ganz so verloren, wie man es vielleicht noch möglicherweise unter Juric erwartet hätte. Ne?
Also ich habe das Spiel in so zumindest ab der 30. Minute, glaube ich, in Gänze gesehen und eine super krasse Entwicklung fand ich, war jetzt noch nicht zu erkennen. Ich fand auch, dass sie waren, bis auf das Gegentor waren sie sehr stabil, was die Defensive anbelangt, was aber trotzdem weiterhin zu Lasten der Offensive ging. Also nach dem Gegentor gab es eine Druckphase so bis zur 80., wo sie auch wirklich mal gezeigt haben, was eigentlich mit diesem Kader offensiv möglich wäre, wo sie Napoli auch teilweise zumindest einigermaßen in Bedrängnis gebracht haben. Aber ansonsten, also ist ja natürlich auch Ranieri jetzt nicht der Trainer, der für Offensivfeuerwerk bekannt ist. Ich glaube, der soll in erster Linie aufgrund seines Status da die Mannschaft am Leben erhalten jetzt so ein bisschen. Und ich glaube, das wird ihm auch gut gelingen. Müssen wir mal die nächsten Wochen nochmal weiter beobachten, inwiefern das auch mit der Dybala-Situation und so weiter mit dessen Vertrag, und die wollen ja nicht, dass er eingesetzt wird, und also die Friedkins, weil der sich irgendwann automatisch verlängert, und er sagt, er ersetzt einen, wen er will. Müssen wir mal gucken, wie sich das entwickelt.
Nächster Schwerpunkt, ich höre die Trapsen, würde ich mal das sagen, wa? Ligatour am Donnerstag. Hoffe ich ein bisschen auf Christian Bernhard, da tatsächlich bei mir auch wieder die Belastungssteuerung angesetzt werden muss in einer Champions League-Woche. Und deswegen würde ich einmal zum anderen römischen Verein weiterspringen wollen. Lazio schlägt Bologna, nächster Statement-Sieg 3-0. Und jetzt habe ich nochmal geguckt, in den letzten 12 Partien, 11 Siege, nur einmal das 0-1 bei Juve. Lazio ist einfach weiter on fire. Gigot, Zaccagni und Delibashiru, die Torschützen. Pobega hatte sich bei den Rosso Blu im ersten Durchgang relativ schnell eine gelb-rote Karte abgeholt. Das hat den Laziali natürlich ein bisschen in die Karten gespielt. Aber dennoch muss man sagen, dass Mr. Baroni da eine hervorragende Arbeit abliefert. Und jetzt muss ich mal gucken, war das denn das Spiel, in dem Kollege... Ah nee, doch, war... Tavares, stimmt, Tavares gesperrt bzw. fällt gerade aus, also auch ohne die Vorlagenmaschine auf dem linken Flügel läuft es.
Selbst Pellegrini gibt jetzt Vorlagen, hat er sich von ihm abgeguckt.
Ja, krass. Das ist echt tatsächlich krass. Was überrascht dich da am meisten, Francesco? Vielleicht da ein Take bei Lazio?
So viel überrascht mich da ehrlich gesagt nicht, weil ich da nicht ganz so kritisch war wie gewisse andere Anwesende.
Ah. Okay.
Ja, weil ich die Leistung von Baroni bei Hellas schon so grandios fand, da konnte ich mir es ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es wirklich so schlecht oder so mittelmäßig bei Lazio läuft. Aber die performen halt auch tatsächlich auch über meine Erwartungen letztendlich. Also es sieht sich gut an, das passt alles soweit ziemlich gut. Und dass dann halt beispielsweise ein Pedro dann auch noch regelmäßig spielen darf, den ich schon vor, keine Ahnung, vor 2 Jahren, glaube ich, längst aussortiert hätte. Das ist, ich bin jetzt nicht der allergrößte Lazio-Sympathisant, aber das macht schon Spaß, muss man einfach so sagen. Also das ist verdient und mal gucken, ob sie es durchhalten können.
Unter der Woche können sie gegen Ludogorets Razgrad den 5. Sieg im 5. Spiel da im europäischen Wettbewerb einfahren. Und ich glaube, dann hätten sie fast sogar schon da alles in trockenen Tüchern. Bologna, kleiner Aufwärtstrend, so ein wenig gestoppt. Allerdings sind sie ja da nur, wenn man mal sieht, wie kritisch wir da teilweise auch mit den Rosso Blu am Anfang waren, sind sie halt ein Zähler hinter Milan in der Tabelle der Serie A. In der Champions League am Mittwoch zu Hause gegen Lille unterwegs und da ehrlicherweise müsste jetzt dann mal ein Dreier eingefahren werden. Weil ein Punkt, 0-5 Tore bislang in der Königsklassen-Saison, das ist zu wenig und würde aktuell auch nicht dafür reichen, auch sich für diese Playoffs da zu qualifizieren. Ansonsten können wir euch auch noch mit auf den Weg geben, dass, da wir aufzeichnen, noch nicht gespielt wurde in Empoli, als Udinese Montagabend da gespielt hat, und Venezia Lecce haben wir auch nicht mehr mit in diese Sendung mit reingepackt. Ausblicktechnisch weiß ich jetzt tatsächlich aus dem Kopf, weil ich das in der Konferenz mache, dass Bergamo in Bern spielt in der Champions League. Inter hat Leipzig zu Gast, das am Dienstag, was haben wir noch, Milan gegen Bratislava, in Bratislava, das hatte ich erwähnt, Juve bei Aston Villa hatten wir auch auf dem Schirm, Bologna Lille ist gerade abgehakt worden.
Nur die Roma, und oder? Hast du das gesagt?
Nur die Roma, die Roma habe ich nicht gesagt, die spielt bei den Spurs an der White Hart Lane, da spielen sie gar nicht mehr, die spielen ja nicht mehr
an der White Hart Lane. Aber die sind ganz gut, glaube ich, gerade Man City 4-0 weggehauen oder so.
Das habe ich mir auch sagen lassen. Dann können wir noch fragen, tatsächlich, um so ein bisschen den Servicegedanken aufrechtzuerhalten, auf welches Spiel sich Francesco denn am kommenden Spieltag am meisten freut in der Serie A?
Ich muss mal kurz gucken, wer da spielt erstmal.
Pass auf, Como gegen Monza haben wir. Freitags schon Cagliari gegen Hellas. Milan gegen Empoli, Bologna gegen Venezia, Udinese, Genoa, Parma, Lazio, Torino, Napoli, Fiorentina, Inter, Lecce, Juve. Das sind die Sonntagsspiele. Und montags noch Roma gegen Atalanta.
Also ich nehme mal das Juve-Spiel raus, ne? Dann bin ich ja befangen. Wenn ich mir von den anderen Spielen eins aussuchen sollte, das ich auf jeden Fall gucken wollen würde, dann... Ich glaube tatsächlich das Spitzenspiel Fiorentina gegen Inter.
Würde ich mich anschließen.
Verstehe ich. Okay, ich gehe tatsächlich mit dem Montagsspiel, das ich ursprünglicherweise mal hätte kommentieren sollen, weil der liebe Max Kroos, aber Grüße an dieser Stelle, so viel Lust drauf hatte. Wir haben bald einen neuen italienischen Calcio Aficionado, der hat viele italienische Mannschaften zuletzt gemacht. Dann hat er sich gefragt, ob er vor seiner Elternzeit dann nochmal Roma Atalanta machen darf. Dann habe ich gesagt, mach. Und dann kann ich nämlich am Montagabend auf der Couch sitzen und mir das Spiel, das ich mir sonst beruflich angeguckt hätte, einfach so privat reinfahren. Und dann weiß ich tatsächlich vielleicht ein bisschen mehr, was die Entwicklung unter Claudio Ranieri angeht. Und wie gut Atalanta dann auch nächste Woche noch abschneidet bei uns im Podcast. Wie immer sehr, sehr gut abgeschnitten hat der liebe Francesco. Es ist eine wunderbare Folge gewesen, die jetzt tatsächlich auch länger geworden ist, als ich ursprünglich vorhatte an diesem Montag. Aber auch dank dir, muss ich sagen, habe ich das sehr gerne und für sehr kurzweilig empfunden vor allem.
Auf jeden Fall.
Grazie mille. Dankeschön für die Einladung und ich bin noch vor Coach Costa in dieser Saison hier drin gewesen.
Das ist richtig.
Ja, da werde ich versuchen, den Druck hochzuhalten. Aber aktuell sieht es da an, was Rückmeldung anbelangt, ein bisschen spärlich aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, Marius bleibt da dran. Ich hoffe, dass ihr dran bleibt und nächste Woche auch wieder am Start seid. Unterdessen gerne wie immer Feedback und vor allem so viele Fragen und Eindrücke und Stadionerlebnisse. Nochmal ganz lieben Dank an Benny an dieser Stelle. Und wie gesagt, wenn ihr sehen wollt, was Tom uns geschickt hat, dann folgt auf Insta rein, SeriaMore_Podcast. Marius macht dann noch einen kleinen Post fertig, dann könnt ihr das sehen und vor Neid erblassen.
Haben wir denn schon einen Folgentitel?
Wir haben noch keinen Folgentitel. Wollen wir uns da? Ich war gerade vorhin, wenn ich jetzt drüber nachdenke, wäre ich, wie hast du das vorhin gesagt, statt alte Dame bisschen mehr Matrone?
Ja.
Das müsste man doch irgendwie schnittig machen oder was wäre dein erstes?
Also ich hatte mir überlegt, zwei Wortspiele beziehungsweise mindestens ein Wortspiel dabei, das sich im anderen Kontext plötzlich ergeben hatte, zwischen Tiramisu und Mozzarella.
Oh. das finde ich gut. Zwischen Tiramisu, das schreibe ich, zwischen, also müssen wir es vorne mit, wie wir es dann genau schreiben, musst du mir vielleicht nochmal schreiben.
Es ist auf Kevin Tyram bezogen.
Ja, genau. Es ist, na, genau,
also
das
nicht auf, auch wenn der andere ganz gut performt aktuell.
Ja, zwischen Tiramisu und Mozzarella.
Nein, Mozzarella.
Ach, Mozzarella. Ja, ja, gut. Macht das auch Sinn. Ja, ja, klar.
Habe ich erst jüngst gelernt, ein neues Wort. Das sind die klassischen italienischen Eismacher.
Okay. Nice. Gefällt mir sehr gut. Steht. Perfekt. Komm gut durch die Woche, Francesco. Lieben Dank. Marius, bis nächste Woche. Wir hören uns. Ihr da draußen bleibt alle gesund und uns gewogen. Dankeschön.
Macht es gut. Ciao, ciao.
Ciao.
Palla tagliata. Messa fuori. C'è Pirlo, Pirlo, Pirlo. Ancora Pirlo di Decco. Tiro. Una sassata del capitano. Mamma mia, una sassata del capitano. Questa volta non l'ha potuto.